Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Juli 2016. Heute wieder mit Legic. Hallo Legic.
Hi.
Und mit meiner Anna, ich bin Ingo. Hi, hi. Ja, ich meine, Juli-Ausgabe ist natürlich wieder, wir haben heute den 31. Juli, könnten sie fast Juli-August-Ausgabe nennen. Also ich glaube, im Juli hört die fast keiner mehr. Ja, aber
so wir haben sie im Juli aufgenommen, das ist das Wichtigste.
Genau, ja, hat sich leider ein bisschen verzögert alles, was auch ein bisschen daran lag, dass wir wollen heute mal wieder über Jolla und Sailfish reden, falls es euch nicht schon zum Ohren raushängt sozusagen. Haben wir, glaube ich, mindestens schon zweimal dieses Jahr gemacht, oder? Haben wir nicht schon über Sailfish 2 geredet und über das Tablet? ja, genau. Könnte man jetzt mal, ich kann mal kurz mal auf unserer Webseite recherchieren, aber ich glaube, also mindestens über
das
Tablet.
Also mindestens einmal haben wir schon drüber geredet, das stimmt.
Ja, doch, genau. Und in der Januarsendung, September 2015 war das.
Und man muss sich vorstellen, wir erwähnen das auch immer und wir kriegen kein Geld von denen. Bis jetzt noch nicht.
Warum eigentlich nicht?
Genau.
aber zumindest sehe ich auch, dass in einer anderen Sendung noch mal ein Lied über den Weg gelaufen ist, wo ich vielleicht in dieser Folge auch nochmal von derselben Gruppe etwas spielen will. Also wir haben auf jeden Fall schon öfter über Sailfish geredet, über auch mobile Plattformen, über mobile Plattformen, Linux-Plattformen allgemein, Linux auf dem Smartphone, Plasma Mobile, Linux auf dem Tablet, Linux auf dem Desktop, also da hatten wir es so ein bisschen angeschnitten. Wahrscheinlich war das, weswegen ich mich jetzt nochmal dran erinnern konnte. Also wir
das
haben
war, glaube ich, die Januar-Ausgabe, oder?
Genau, da haben wir so über, was könnte Linux, wo läuft Linux überall geredet und da dementsprechend sicher auch einen längeren Teil über Linux auf dem Smartphone und über Sailfish auch und dann schon mal über das Tablet und heute reden wir wieder drüber, weil da kam so ein Telefon an.
Genau.
Das Jolla C sozusagen und
die Community Edition.
Genau, die Community Edition. Man musste sich quasi dafür bewerben, eins zu kriegen.
Ja, das bisher sieht's ja so aus, dass nur das Gerät irgendwie angekommen ist und von der Community Edition ansonsten, weil man sich ja eigentlich für so ein Community Programm eingeschrieben hat und das Jolla C ein Bestandteil dieses Programmes war.
Ja.
Aber außer das Jolla C habe ich jetzt bisher von dem Programm nicht viel gehört.
Kommt vielleicht noch.
Hoffen wir es.
Auf jeden Fall waren es nur 1500 Stück. Also wir hatten erst einmal 1000 irgendwie rausgegeben. Da ging's, also du hattest mich angeschrieben, da hat mich auch der Schmidtler auch angeschrieben und gesagt, gibt's. Und ich gedacht, okay, schnell. Und da war ich halt gerade irgendwo im Netz Nirvana. Und habe das versucht, auf meinem Handy irgendwie alles einzutippen.
Ja, bei mir war es genauso.
Dann noch gerade so geschafft das bestellt, weil es war dann halt innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft, dieses Jolla C. Dann hatten sie nochmal ein paar Wochen später nochmal irgendwie 500 Stück rausgehauen, die waren dann in 15 Minuten weg.
Ja, da sieht man, das Interesse ist immer noch hoch.
Ja, ich meine, 1500 Stück ist jetzt auch nicht so viel, ja.
Das
sicher nicht nichts, aber ich meine, das haben ja diese Ubuntu-Phones mit ihren Fire-Sales da auch irgendwie, wenn du so eine künstliche Verknappung machst, geht das irgendwie ja schneller, warum auch immer.
Wobei die ja nie konkrete Zahlen bisher genannt haben.
Ja, aber sicher mehr als 1500, oder?
Also, hoffe ich.
Aber da ist halt auch die Frage, wer benutzt das noch, gell? Oder wo liegt's?
Ja, ich glaube, daran, das interessiert die Firma nicht so sehr. Canonical könnte es vielleicht interessieren, aber die Firma, die es herstellt, die wollen es einfach nur verkauft gehabt haben. Und ob das jetzt dann irgendwo in der Schublade rumliegt, interessiert die, glaube ich, nicht so sehr. Das ist dann eher so Canonicals Bier, dass da Leute das benutzen, Bugs melden oder vielleicht mitentwickeln.
Ja. Lustige Geschichte. Mir ist tatsächlich zum ersten Mal im realen Leben so, ohne dass man auf irgendein Event geht, wo man eh damit rechnen kann, dass irgendwie mehrere Leute komische Telefone haben. weil sie halt irgendwelche Fans von Ubuntu Phone oder weil man eh in einer Diskussionsrunde sitzt, wo es halt gerade darum geht, ja. Ja, mir ist in der S-Bahn der Jolla Klingelton untergekommen. Und dann habe ich, hat den jemand rausgezogen, das Jolla, und dann gedacht, boah, war Wahnsinn, zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich jemanden, der, und dann hat er fertig telefoniert und dann habe ich ihn drauf angesprochen, gesagt, das wow, ein Jolla, ist ja irgendwie, habe ich noch nie gehört, also noch nie, ist mir jemand begegnet, der auch eins hat. Und habe ihm mein Leid geklagt, dass ja mein Display kaputt ist, und aber auch gesagt, dass demnächst hoffentlich, lag es ja schon irgendwie, da kommen wir gleich dazu, ein paar Tage irgendwo in irgendwelchen deutschen Gegenden, aber wollte nicht zu mir kommen. Ja, und da habe ich gesagt, da mein Jolla 1, also es war auch ein First One seins, hat man auf der Rückseite ja schön gesehen, steht ja schön groß drauf. Also einer von den Erstlingen, die was Dezember 2013, ja?
Genau.
Sich
orangene Cover.
Genau, so ein Ding geholt hatten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann er hat gesagt, ja, sein Akku geht langsam zur Neige, und habe ich gesagt, ja, kannst meinen haben, weil meins ist eh kaputt, und wenn jetzt das Jolla C da ist, gibt's noch weniger Motivation, das irgendwas damit zu machen. Und so wäre jetzt zumindest ein kleiner Teil nochmal wiederverwendet von dem Jolla 1. Falls noch irgendjemand was braucht, ja, irgendwas, was man ausbauen kann, sagt Bescheid. Könnt ihr mir in die Kommentare posten oder keine Ahnung, mir eine Mail schreiben. Also der Akku ist jetzt schon weg. Also noch ist er nicht weg, aber der hat sich bei mir gemeldet, und jetzt gucken wir mal, dass wir zusammenkommen und ich ihm den Akku geben kann. Also zu viel zumindest, dass es tatsächlich Leute gibt. Also ja, ich habe zum Beispiel noch keinen richtig gesehen, der einen Microsoft-Telefon benutzt, aber zumindest schon mal einen jetzt, der ein Jolla-Telefon benutzt.
Perfekt. Ja, ich hätte auch ein ganz breites Grinsen, wenn ich den Jolla-Klingelton irgendwo in der Bahn hören würde, wenn ich da rumsitzen würde. Ist doch super.
Perfekt, ja, und du erkennst ihn halt sofort, ja?
Genau.
Also, ja. War halt sofort, es hat in seiner Tasche angefangen zu klingeln, und ich habe gleich gesagt, ah, juhu, ein Jolla. Saß da so schräg gegenüber, und dann musste ich da einfach meinen Kommentar zu ablassen. Also war ganz witzig. Es gibt sie tatsächlich, diese Jolla-Besitzer, und sie benutzen es als Standardtelefon. Ich war ganz begeistert. Okay, kommen wir zurück zum Jolla C, was ja jetzt da ist. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was das so ist.
Ja, also das Jolla C, die Community Edition, wie gesagt, kommt mit interessanten Hardware-Specs daher, würde ich mal fast schon behaupten, weil die Hardware-Specs eigentlich eher den Low-End-Bereich so ein bisschen irgendwie anschubsen. Und wenn man sich die genauer das Ganze anschaut, 1,3 GHz Quad-Core, Snapdragon 212, 5 Zoll Display, knapp 300 ppi, 1280x720, 8 Megapixel Kamera, 2 Megapixel Front, 16 GB Speicher und 2 GB Arbeitsspeicher, MicroSD-Kartenslot, FM-Empfänger, 2500 mAh Batterie, RGPS und so weiter und so fort. Wenn man sich die Specs anschaut, wird einem sofort auffallen, hey, das ist doch verdächtig nahe dem, was letztes Jahr oder auch dieses Jahr auf dem Mobile World Congress vorgestellt worden ist von der Firma Intex, der indischen Firma, der ersten Firma, die eben Selfish OS auch lizenziert hat. Und da kann man alle beruhigen, es ist genau das gleiche Telefon. Im Grunde genommen haben die Jolla-Leute das, was Intex in China hat fertigen lassen, einfach genommen, haben ein eigenes Backcover gemacht und einen eigenen Aufkleber für den Akku und haben das dann als Jolla C dann an die Community gebracht. Ich finde das im Grunde genommen, so kann man es eigentlich am einfachsten zusammenfassen, gar nicht mal so schlecht, dass Jolla quasi dann, weil sie das ja nicht selber entwickelt haben, dann für die Community eben rausgegangen ist und dann beim Hersteller nachgefragt hat, können wir nicht hier 1500 Stück haben für unsere Community hier in Europa, vor allen Dingen in Europa, würde ich sagen.
Ja, also auf jeden Fall gut. Ich meine, wenn die Fertigungsstraße und so eh alles schon da ist, dann ist das ja kein Problem. Im Endeffekt gut, die Abdeckung da hinten zu produzieren, dann nochmal eine andere zu machen, das ist ja dann fast schon wurscht. Ja, da wundert es einen fast, dass sie nur in Anführungsstrichen so wenig genommen haben. Also da hätten sie ja auch locker, wie gesagt, die zweite Charge, also die 500 Charge war in 15 Minuten weg. Und auch in dem Gespräch mit demjenigen, den ich da in der S-Bahn getroffen hatte, der hätte auch eins genommen, aber waren halt schon alle weg sozusagen. Von daher hätten sie wahrscheinlich auch noch mehr raushauen können.
Ja, ich vermute sehr stark, Jolla versucht wirklich die ganzen Ressourcen, die sie jetzt haben, eben auf Software zu konzentrieren. Nur haben dann auch gemerkt, es ist irgendwie kacke, mit einem 3 Jahre alten Telefon dann Softwareentwickler noch ein bisschen anzumelden oder anzulocken. Und dann ist halt das eine nur, was in Indien verkauft wird, auch nicht so der Bringer. Und die restlichen Deals, die so laufen, die werden in diesem Jahr wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres irgendwie was produzieren. Da haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, dann machen wir der Community ein kleines Geschenk und schnappen uns da so ein paar von den Smartphones, die dann so ein bisschen übrig geblieben sind, quasi, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, sie wollen einfach weg auch von dem Image, dass sie ein Hardware-Produzent sind.
Ja.
Und in dem Fall ist es ja auch jetzt wieder Jolla C, also wieder ein Jolla-Branding, obwohl sie die Hardware selber nicht designt haben, aber wohl sehr stark an dem Design beteiligt waren, weil das sieht man ja am Telefon selber. Das sieht, wenn man das direkt neben das Jolla hält, das sieht aus wie so ein Zwilling von dem. Ein bisschen zu groß geraten, ein Zwilling von dem, ja, aber das genau. Sieht halt wirklich aus wie so ein Zwilling. Das Einzige, was sich geändert hat, ist halt, ich glaube, die Kamera ist auf der falschen Seite und die Knöpfe sind ein bisschen was verschoben, aber ansonsten ist es wirklich, man sieht die Handschrift der Jolla-Leute ganz klar auf dem Telefon.
Ja, genau. Ich hatte auch ein Bild getwittert, wo ich das alte und das neue quasi daneben gelegt habe. Ja, es ist ein bisschen größer geworden. Sowohl der Bildschirm als auch insgesamt. Und ja, was mich ein bisschen nervt, sind tatsächlich, dass laut und leise und der Ausschaltknopf irgendwie vertauscht sind. Ich bin etwas irritiert. So, ich drücke immer erstmal auf das Falsche, wenn ich es
ja, okay, ausschalten will. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Das Problem ist jetzt, wenn ich mein altes Jolla nehme, dann vertippe ich mich manchmal und drücke dann auf die Lautstärke-Wippe anstatt auf den Power-Knopf. Weil ich glaube, sie mussten das einfach machen, weil sie haben jetzt 5 Zoll, das heißt, das Gerät ist ein bisschen was größer geworden und dadurch ist es halt wirklich handlicher, den Power-Knopf unten anzubringen, weiter unten anzubringen, also es zu vertauschen, weil man da dann mit dem Daumen eher drankommt, wenn man es in der rechten Hand hält. Und ja, also aus Ergonomiegründen macht das Sinn. Vor allen Dingen dann natürlich auch, müssen wir uns vorstellen, das wird in Indien verkauft. Die Leute dort sind das halt eben dort auch gewohnt, dass der Anschaltknopf da ist. Und die haben, glaube ich, auch etwas kleinere Hände. Dann ist das halt eben auch so, dass das aus Ergonomie-Sicht einfach besser ist.
Ja, ist. War jetzt auch, ist mir bloß aufgefallen. Also insbesondere beim Anfang drückt man halt immer auf die falsche Stelle. Irgendwann, klar, gewöhnt man sich dann dran.
Das stimmt,
ja. Dann ist schon okay. Ja, gut. Wir haben noch ein Video verlinkt, auch wie so dieses Intex Aquafish mal aussieht, zumindest wenn es jemand auspackt.
Ja, das Unboxing. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das ist also mega geil. Ich habe noch nie ein Smartphone so geil verpackt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist verpackt, als ob das so ein Goldbarren wäre. Das wäre so, ob das der neueste heiße Scheiß ist und ob das so 700 Euro kosten würde. So ist das verpackt. Also es ist wirklich, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil dieses Unboxing, also die haben wirklich sich Mühe gegeben. Es hat mich so ein bisschen erinnert damals an die uralten Spiele, wie die immer verpackt waren, so richtig clever.
Genau.
Das ist hier auch irgendwie was zum Aufklappen, da hast du hier was zum Aufklappen, da was zum Aufklappen, hier eine nette Grafik mit Infos drin, da irgendwie was Interessantes drin. Also es ist kein so billig Teil aus China, was man kennt, wo einfach so eine Box ist, dann eine weiß, andere schwarz vielleicht zum Aufmachen, dann hast du eben das Smartphone da, sondern es ist wirklich ein Erlebnis zum Auspacken. Und man merkt auch so ein bisschen, dass der zumindest bei diesem Unboxing weiß ich es nicht, aber bei anderen Unboxings, die man bei YouTube findet, merkt man so richtig, dass einige Leute richtig begeistert waren und erstaunt waren, weil das Intex Aquafish natürlich für einen Preis verkauft wird. Das, wenn man das umrechnen würde, dann wären es so 70 bis 80 Euro, je nachdem, wie man jetzt den Kurs hat. Und das ist für sowas, das so premiummäßig zu verpacken, ist schon wirklich gigantisch, würde ich mal fast schon sagen. Also da hat sich Intex richtig ins Zeug gelegt.
Ja, Aber auch das Jolla C war schön verpackt, im Endeffekt genauso eigentlich wie das Jolla 1.
Genau, wie das Jolla 1 und wie das Jolla Tablet auch.
Okay, genau, Verpackung. Du hast auch ein Unboxing fürs Jolla C gemacht.
Genau.
Kann man sich auch nochmal angucken, wenn man möchte. Ja, ansonsten Unterschied zwischen dem Aquafish und Jolla C ist wohl nur irgendwie ein oder zwei Apps irgendwie, die ein bisschen anders sind, oder?
Ja, in der Software haben sie ein bisschen was gedreht. Also das, was natürlich mit reinkommt, ist diese Super-App. Das hieß vorher Partner Space, wo sie dann immer eine laufende App auf einem Homescreen, in diesem Karussell-Homescreen-Gedöns, also wo man von den Event-Screen zu dem Multitasking-Screen kommt. Und dann, wenn man nochmal weitergeht, kommt man jetzt zur Super-App. Und dort haben sie einen Music-Streaming-Dienst, der nennt sich Ghana, vorinstalliert. Der wird dann da, der läuft dann da auch ständig im Grunde genommen. Ist ja das indische Spotify, könnte ich mal fast schon so behaupten. Also ein richtig großer Streaming-Dienst und einer der größten dort. Das heißt, es macht schon Sinn, dass das da vorinstalliert ist. Jeder hat wahrscheinlich, der sich so einen Intex Aquafish kauft, hat da so einen Account bei denen und kann sich dann Musik anhören. Das ist das eine, was sie geändert haben. Die haben noch hier und da ein paar Änderungen mit reingebracht, was die Software angeht, was Selfish OS angeht. Paar Sachen, die beim Jolla C zum Beispiel noch nicht drin waren, weil eben eine etwas aktuellere Version des Selfish OS da ausgeliefert wurde, nämlich die 20245er Version. Und dort waren dann so Sachen drin, wie dass man mit der Laut- und Leiser-Taste, wenn man die gedrückt hält, gleichzeitig einen Screenshot machen kann, was eine sehr nützliche Funktion ist, unter anderem. Aber sie haben vor allen Dingen auch im Android-Support haben sie da mich richtig reingehauen, weil sie haben Google Play-Dienste mit reingepackt. Und das ist also ultra spannend aus meiner Sicht, weil das das erste Mal ist, dass man auf einem Nicht-Android-Telefon Google Play-Dienste vorinstalliert hat.
Ja.
Und ich weiß, dass Intex ja auch Google Android-Smartphones, also mit Google-Lizenz Android-Smartphones verkauft, mit Play Store und dem ganzen Kram. Das heißt, sie haben die Lizenzen dafür. Also wie sie das jetzt lizenztechnisch gelöst haben, dass das möglich ist, auf dem Intex Aquafish dann eben auch die Google-Dienste laufen zu lassen, das finde ich doch sehr, sehr interessant. Es ist aber natürlich für die Leute, die sich sowas holen, kann ein Vorteil sein, weil sie dann eben mehr Android-Anwendungen direkt out of the box laufen lassen können. Also wichtig ist, es ist nicht der Google Play Store installiert, sondern nur die Google Play Dienste. Das heißt, da kann man zum Beispiel, dazu gehört zum Beispiel der Dienst für das Messaging, GCM nennt sich der, Google irgendwas Messaging.
Dass man so Push-Notifications kriegt.
Genau, sowas, ne? Genau. Mhm. Zum Beispiel für Signal, also die offizielle Signal-Version oder Text Secure hieß das damals, jetzt heißt es ja Signal, das braucht zum Beispiel dieses GCM für eben die Nachrichten.
Okay. Das heißt also, der Play Store ist zwar nicht da, ja, den könnte man sich wahrscheinlich auch noch nachinstallieren, aber zumindest so ein paar Hintergrunddienste von Google sind schon mal drauf.
Also die Google Play-Dienste, Google Play Services sind drauf. Mhm. Also das wurde zumindest von mehreren Leuten jetzt in einem Thread dann auch bestätigt, weil wir können das ja schwer überprüfen, wir können nur das sagen, was andere Leute, die das Smartphone haben, eben dazu sagen. Und ich finde, lizenztechnisch ist das wirklich schon hochinteressant, weil wenn man uns überlegen, was jetzt andere Anbieter gemacht haben, mir fällt BlackBerry zum Beispiel ein, die haben jetzt keine Lizenz bei Google geholt oder Google hat denen keine gegeben und sie mussten dann zu Amazon gehen, um einen Android Store auf ihren BlackBerry-Geräten zu machen. Dann wäre es jetzt der Erste, der es geschafft hat, eben auf einem Nicht-Android-System ein Google Play-Services draufzukriegen.
Das ist halt wirklich die Frage, ob sie es echt lizenziert haben oder ob sie es einfach gemacht haben und gedacht haben, scheiß drauf.
Das ist die große Frage, weil ich kann mich erinnern, dass das Turing Phone, das ja auch Selfish OS lizenziert hat, damit geworben hat, dass sie Google Play, sogar den Play Store, glaube ich, vorinstalliert ausliefern wollen. Und da haben alle mit dem Kopf geschüttelt, haben gesagt, das ist Vaporware, das wird sowieso nie was. Dann sind jetzt die ersten Geräte schon angeblich verschickt worden. Ich habe da bisher noch kein Review zu gesehen. Mhm. Aber
ich habe auch auf Twitter zumindest Fotos gesehen, Leute, genau, die es irgendwie auch in der Hand halten.
Das heißt, ganz Vaporware ist es nicht, aber ob da jetzt dieser Google Play Store vorinstalliert ist, konnte noch keiner mir beantworten von den Leuten.
Ja. Ich habe mir tatsächlich auch vorgestern die Play Dienste jetzt mal installiert und auch den Play Store und sowas. Lässt sich also auch aufs Jolla C packen. Auf Jolla 1 hatte ich es damals nicht gemacht, weil ich gedacht habe, du willst ja eigentlich, wenn du so ein Telefon hast, ja möglichst Google-frei sein. Aber ich, ja, es ist halt doch wirklich so, dass viele viel Software, viel Android-Software sich auf diese Google-Dienste im Hintergrund verlässt und halt nur wirklich gut funktioniert, wenn die halt vorhanden sind. Und ja, deswegen habe ich das dann jetzt mal gemacht und im Endeffekt verhält sich, wenn man das dann getan hat und den Play Store drauf hat und alles Mögliche. Ja, und die, ich finde, die Google Maps sind auch einfach gut. so böse das im Endeffekt ist, wenn man sich von Google so abhängig macht. Aber da ist dann, da, ja, dann verhält es sich halt echt wie jedes andere Android-System. Also ich kann dann auch vom Webbrowser aus sagen, warte mal, die App noch dazu installieren, die auch noch, die bitte auch noch auf meinen Jolla C, die auch noch, die auch noch. Und dann guckst du aufs Telefon, wird installiert, wird installiert, wird installiert, wird installiert. Ist halt schon einfacher, ja, als sich die Sachen alle manuell runter rauszusuchen. Und halt auch insbesondere die gekauften Apps, die man halt eventuell schon hat, dann ja, auf seinem Gerät zu haben. Das ist schon schön einfach.
Ja, so schwer ist, finde ich das jetzt ohne Google Play-Dienste und ohne Google Play Store nicht, weil ich habe mir das diesmal gespart. Ich hatte das auf meinem Jolla 1, hatte ich die Google Play-Dienste auch installiert gehabt, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich einfach mal testen wollte, ob es funktioniert überhaupt, weil das war damals noch, sagen wir mal, experimentell oder gab es nur eine Anleitung und einige behaupten, es funktioniert und ich wusste von meinem BlackBerry, dass das nicht so einfach ist und dann habe ich das einfach um Jolla ausprobiert und war relativ einfach. Diesmal habe ich drauf verzichtet, weil ich gemerkt habe, ich brauche es einfach nicht. Also ich habe mittlerweile LibreSignal, ich habe sogar eine eigene Version davon gemacht. Ja. Das war so das einzige Android-Programm, was ich regelmäßig brauche, um mit irgendwelchen Leuten zu chatten. Ansonsten sind es fast nur native Apps, die ich drauf habe und die paar Android-Apps, die drauf sind, sind meistens Spiele, die ich zum Testen irgendwie gebraucht habe und vielleicht mal ab und zu in der Bahn oder sowas zum Zocken. Und ja, ansonsten sind da nicht so viele Android-Apps, die ich brauche. Und das andere ist einfach, es ist ja mittlerweile so, dass im Jolla Store man auch Android-Stores findet als App zum Runterladen, also den Aptoid-Store zum Beispiel, der dann direkt vorinstalliert mit dem mit einem extra Store daherkommt, der Android-kompatible Software für das Selfish OS bietet. Und da findet man dann auch eine ganze Reihe von Sachen. Und F-Droid ist ja auch ein großer Open Source Free Software Store und das meiste Zeugs bezieht sich halt davon und wo du Google Maps angesprochen hast, das läuft auch ohne Google Play Dienste interessanterweise zum einen. Okay. Findet man also im Aptoid Store, glaube ich. Und im F-Droid findet man aber das bessere, aus meiner Sicht zumindest bessere OSM-End.
Ja, gut.
Und das damit kannst du dir halt drauf. Das Kartenmaterial halt komplett runterladen und dann brauchst du halt eben keine dauerhafte Internetverbindung und kann man auch gut mit navigieren.
Ja, ja. Aber gerade also wenn bei Routenberechnung und sowas, da finde ich
ja, es kommt Google halt drauf an, genau, was du machst. Wenn du zu Fuß unterwegs bist. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, ist das kein Problem. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann würde ich eher sowieso so ein richtiges Navi-System empfehlen. Da weiß ich nicht, wie Google, wie gut das ist, aber ja, wenn man zu Fuß unterwegs ist, geht das.
Also ich benutze Google Maps mittlerweile eigentlich auch so zur Navigation im Auto. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich meine, selbst Here Maps, die ja auch vorher offiziell auf dem Selfish OS mit drauf waren. Hier, diesmal gab es hier ein paar Probleme, aber da gibt's jetzt eine neue App, Here We Go. Ist auch gerade im Jolla Store gelandet, ist eine Android-App, die ja, wie gesagt, über den offiziellen Jolla Store zu beziehen ist auch. Aber auch, wer sonst nur ein Android verwendet, kann sich auch Here We Go installieren. Und das ist quasi auch Routennavigation auf Basis von diesen Here Maps. Und Here ist ja jetzt, früher war es Nokia, jetzt ist es ja ein Konsortium von den ganzen Autoherstellern. Wird, glaube ich, immer noch in Berlin irgendwie größtenteils programmiert. Genau. Und ja, ist jetzt so die neue Navigations-App, auf den ihren Kartendaten. Ich habe es nur mal kurz verglichen. Macht so ähnlich, also du kannst auch mit Zug und mit Auto und mit zu Fuß und Fahrrad und so. Bei Fahrrad hätte mir noch einen Weg vorgeschlagen. Hier hat jetzt gesagt, nee, also für deine Strecke
zu lang.
Nimm mal lieber was anderes. Ich habe jetzt mal von hier an Bodensee mal einfach probiert. Er hat eine Zugverbindung, hat er gefunden, eine Autoverbindung auch. Und beim Fahrrad hat er gesagt, ja. Der Google dir da wenigstens irgendwas anzeigt noch. Und Laufen ist natürlich, zeigen dir beide an, aber wie sinnvoll 2 Tage Wandern jetzt, also durchgehen Wandern natürlich ohne Schlafen, jetzt ist sei mal dann dahingestellt.
Das kann man ja dann im Urlaub machen.
Durchgängig Wandern. Ja, vielleicht.
Genau.
Ich mach mal einen Gewaltmarsch.
Ja, das Schöne an Here We Go, es ist übrigens ein wunderbarer Name, ich weiß nicht, wie ich das ausgedacht habe. Aber das Schöne an Here We Go ist, dass man das Kartenmaterial auch runterladen kann. Also bei dem alten Here Maps, das ja nativ auf dem Selfish S drauf war, bei Miola 1, war es so, dass man ständig eine Internetverbindung haben musste, wie bei Google Maps halt eben, und keine Offline-Navigation hatte. Das ist jetzt bei dem Here We Go möglich, dass man da die Karten runterlädt und dann auch Offline-Navigation machen kann. Sicherlich interessant für die Leute, die keine großen Datenverbindung haben oder einfach Daten sparen wollen.
Aber das kannst du mittlerweile auch bei Google Maps machen. Und ich meine, OSM Maps hatten wir ja auch gerade schon angesprochen, da geht es auch. Du kannst ja dann auch Navigation auf diesen Offline-Kartendaten irgendwie machen.
Ach, das geht bei Google Maps mittlerweile. Okay.
Bei Google Maps
das,
auch.
Da sieht ich man mal, wie häufig ich das benutze.
Aber es geht. Es geht. Du kannst dir sagen, du willst dir den Ausschnitt runterladen und dann macht er das dir auch offline verfügbar.
Perfekt. Ja. Perfekt.
Das ist mittlerweile, ja, gehört das zum guten Ton, dass diese Karten-Navigations-Apps das haben und machen können.
Das ist gut.
Genau. Ja, also ich, nochmal um auf die Stores zurückzukommen, ich habe natürlich erstmal den Jolla Store genommen und mir so die Apps, die ich so kannte, hab dann auch gesehen, dass du LibreSignal gemacht hast.
Ach,
ja, neben dem Webbrowser und was und deinem kleinen Spielchen da gibt's ja noch LibreSignal, hab's dann erstmal installiert und war dann erstmal irritiert, dass man irgendwie mit Telefonnummer sich da anrufen lassen muss und dann habe ich gedacht, hä? Sonst geht es doch auch mit SMS. Es ist kaputt. Ach, egal. Will ich jetzt nicht. Ist mir alles zu viel. Aber ja. Du hattest mir dann erklärt, nee, das ist bei Design.
Genau. Ja. Ja, es ist halt eine Limitierung immer noch, dass Android-Apps zwar SMS verschicken können, aber wenn eine SMS ankommt, kommt es beim Selfish OS an und die Android-App selber kann dann nicht auf die SMS zugreifen. Ich finde das einerseits eine gute Sache, weil es ein Sicherheitsfeature ist, dass dann nicht irgendeine blöde Android-App, die im Hintergrund so Malware ist oder sowas und dann versucht, dann deine SMS abzugraben und was weiß ich, persönliche Daten abzuschnorcheln. Andererseits ist es natürlich dann gerade für solche Apps so ein bisschen blöd, weil es gibt halt noch mehrere Apps, die sowas machen. Ich glaube, WhatsApp macht sowas ähnliches, wo sie dann eine SMS rausschicken und wenn sie die halt nicht lesen können, dann muss da halt eben angerufen werden. Ist halt dann per Bot, der dich dann anruft und dir eine Nummer sagt. Also.
Aber musst du nicht dann einfach nur den Code abtippen? Also ich meine, du kriegst einen Code per SMS geschickt und musst den halt da eintragen.
Ja, das wäre ja, wenn das so funktionieren würde, aber die ganzen Apps sind mittlerweile so weit, dass man den Code nicht mehr eintippen muss, sondern dass der automatisch aus der SMS herausgelesen wird. Oh. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, den Code einzutippen. Ah. Und das ist natürlich dann ärgerlich.
Okay, ja, das ist blöd. Gut, nee, das kannte ich bisher nicht. Also ich habe sonst noch Telegram drauf. Und Telegram geht halt einfach so, dass du halt einen Code per SMS kriegst oder wenn du eh schon mit dem Telegram-Netzwerk verbunden bist, halt auf einem deiner anderen Clients kriegst, dann gibst du den Code ein und das ist gut. Und von daher. Also ich habe erstmal den Jolla Store benutzt und dann habe ich natürlich erstmal F-Droid als nächstes draufgepackt und dann den Yandex Store, der mit irgendwie da auch dabei ist.
Aber den gibt's Yandex noch?
Store gibt's. Ja, den gibt's noch, aber da ist nichts drin, was dich irgendwie interessiert.
Ja, nee, den habe ich auch nicht installiert.
Den kann man sich komplett knicken und dann natürlich den Update Store. Und aber da habe ich dann schon nicht mehr die Sachen alle gefunden, die ich so brauche. Dann habe ich natürlich noch den Amazon Store draufgepackt. Und ja, wie gesagt, es gibt halt so ein paar tatsächlich gekaufte Apps, wie auch Threema und die App, die ich zur Bank-Dingsbums benutze, die halt so eine gekaufte App ist und all sowas. Ja, und ein paar Spiele auch, die sind dann halt, die gehen dann halt schon, entweder müsste man sich halt nochmal neu kaufen über einen der anderen Stores oder ich habe dann doch wohl übel jetzt noch diesen Play Store und Play Services mit draufgepackt. Ja, geht also, wenn man dann seine Seele verkaufen möchte, geht das natürlich auch. und ja, und dann habe ich auch mal ein Spiel gestartet und das wollte dann natürlich auch gleich noch diese Play Games und dann habe ich schon gedacht, dann fühlt sich das Ganze
du
schon
an. Du hast quasi deinen Dollar mit Android verseucht.
Ja, genau. Jetzt ist es schon komplett verseucht. Das ist dann schon fast ein bisschen bitter.
Ich glaube, abschließend zu dem ganzen Android-Thema auf dem Selfish OS sollten wir sagen, dass die bei der Yola C-Version die Android-API auf 19 gehoben haben. Das heißt, es entspricht Android 4.4.4. Das ist schon mal ein kleiner Schritt nach vorne, würde ich mal sagen. Auf dem Yola 1 war es noch Android 4.1 kompatibel. Und jetzt ist halt 4.4.4.
Genau.
Damit laufen die meisten Apps, auch Pokémon Go.
Genau.
Für die Leute, die das fragen.
Das wollte ich gerade sagen. Natürlich habe ich sofort installiert. Geht. Ja, ich kann jetzt Pokémon fangen. Das ist ganz wichtig. Geht wohl auch ohne unbedingt Play Services zu haben. Habe ich in irgendeinem Together-Thread gelesen. Aber nee, Pokémon Go, also total, funktioniert total.
Man kriegt ja die APK auch so von Pokémon Go. Ja. Das heißt, es braucht keine Play Services.
Aber es war komisch, ich habe es dann im Play Store erstmal nicht gefunden, nachdem ich Pokémon Go gesehen habe, dann auf der Webseite und es mit Anklicken hier installierst mir auf meinem Jolla C, ging es dann komischerweise. Aber im Play Store auf dem Telefon habe ich es nicht gefunden.
Also ich habe also es in Aptoid gefunden und habe es da runtergeladen.
Es gibt halt immer noch so ein paar Apps, die dann sagen, nee, es ist nicht kompatibel, wo ich aber... Ja, also zum Beispiel auch die eine Fahrkarten-App, die ich halt regelmäßig verwende, hier für den lokalen Verkehrsverbund. Die eine, die ich nicht so gerne mag, die geht, ja. Und die etwas ältere geht komischerweise nicht. Und da verstehe ich nicht, warum die da nicht läuft. Also das
also sie haben irgendwas mit dem Android-Support gemacht, weil einige auch davon berichtet haben, dass einige Apps, die auf dem Yola 1 wunderbar funktioniert haben, jetzt mit der neuen Runtime quasi nicht so richtig funktionieren. Aber das war dann eher nicht das Problem, dass sie nicht laufen, sondern dass sie sich nicht installieren lassen. Das heißt, da gibt es irgendein Problem mit den APKs. Das heißt, da wird dann irgendwie Parsing-Fehler oder sowas, also der typische, wenn das APK kaputt ist, Fehler ausgeworfen oder kann sich nicht installieren. Also da spuckt der Installer irgendwie was Schreckliches raus. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe nicht so viel Android-Apps. Ich habe die meisten Apps sind native Apps. Deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber von dem, was ich gehört habe, sieht es halt so aus, dass da sich einiges verbessert hat von auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ein paar Sachen natürlich dann immer noch Probleme bereiten.
Ja, also zum Beispiel die App, die sich mit meiner Pebble, also mit meiner Smartwatch, perlen würde wollen, die stürzt halt immer ab.
Ja, du benutzt auch die Android-App. Es gibt eine native App
im Wales. Funktioniert aber nicht mit meiner Pebble Time,
ach, verdammt,
wenn ich das richtig
blöd
gelesen habe. Ja, und dementsprechend habe ich es jetzt noch gar nicht probiert. Deswegen habe ich dann erstmal gedacht, na okay, dann nimmst du halt die offizielle und die fängst du an und die stürzt halt ab, sagt immer, sie muss beendet werden.
Na gut, ich weiß jetzt bei dem neuen Selfish OS Version, dass jetzt momentan auch so ist, dass die native Pebble, der native Pebble Client im Grunde genommen jetzt auch dafür sorgt, dass das Telefon, sobald man ein Gespräch oder sowas bekommt, dass es abkratzt. Also, dass die Telefon-App abkratzt auf dem Yola. Und das ist natürlich dann richtig ein Totschlagargument, das nicht zu benutzen, weil telefonieren möchte man auf dem Smartphone schon.
Ja, ist zwar nicht mehr der wichtigste Punkt heutzutage, aber schon immer noch einer der relativ weit oben steht, ja.
Das heißt, ich gehe davon aus, die fixen das jetzt auch irgendwann mal.
Ja, gut. Okay, vielleicht probiere ich es nochmal. Also wie gesagt, das ist, brauche ich schon. Also deswegen habe ich ja die Pebble, ja, damit sie dann zumindest die Notifications anzeigt. Die offizielle Android-App ging jetzt nicht und bei der anderen, die geht scheinbar mit meiner Pebble nicht und habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber vielleicht wird es ja noch was. Aber so, das ist, also bis auf die Pebble ist das fast das einzige, wo ich jetzt sagen würde, ist, dieses System unterscheidet sich noch wirklich richtig groß und vielleicht der, dass sie nicht auf SMS, also es gibt immer noch so ein paar Sachen, auf die Android-Apps nicht richtig zugreifen können. Aber Kalenderkontakte und sowas geht, das Notification Center hier, das globale, das geht auch mittlerweile. Ja, also, und wie gesagt, wenn man sich diese Play-Services und alles installiert, dann verhält es sich schon fast wie ein normales Android. In Anführungsstrichen ist es dann schon fast stinklangweilig.
Das könnte einige User verschrecken, wenn
ja,
du
ja,
das
sagst. Ja, ja, ich sag
Blasphemie. Es verhält sich wie Android, verdammt.
Es ist fast traurig. Aber auch gerade deswegen musste ich es mal ausprobieren, ja, weil ich es halt beim Jolla 1 nicht versucht hatte. Und es war echt, es gibt auf Together so eine Anleitung, ja, lade das runter, installiere die drei Sachen und dann musst du irgendwie ja, noch lokal hier diese App auswählen, dass du sie installiert haben willst und dann installierst du die Maps-App und die Maps-App sagt dann, ja, ich muss mal die Play-Service noch aktualisieren und dann sagt, aktualisierst du die und danach funktioniert fast alles, was man so braucht. Also es waren nicht viele Schritte, um das Zeug zum Laufen zu kriegen. Ja, aber natürlich kannst du immer noch per SSH einfach auf dein Telefon gehen und coolen heißen Scheiß machen.
Perfekt.
So, einfach out of the box. Und beziehungsweise, um diese Play-Service zum Laufen zu kriegen, musst du das auch schon einmal machen. Also den Entwicklermodus einschalten und mit einem Passwort draufgehen und kann man auch gleich seine SSH-Keys raufkopieren und was man halt so alles tut. Ja.
Eines der größten Vorteile.
Das ist immer noch eins der größten Vorteile, genau. Das geht mit so einem Stock-Android nicht so.
Ja, kommen wir mal ein bisschen was mehr zu den Hardware. Ich glaube, ich habe die Specs ja schon mal runtergerasselt. Was hältst du so von der Performance von dem Jolla C?
Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt Jolla 1 jetzt schon länger nicht mehr verwendet. Also ich kann nicht so eine 1:1 Sache sagen. Aber selbst die Spiele, die ich jetzt mal so ausprobiert habe, ich wollte jetzt eigentlich noch schnell ein Rennspiel ausprobieren, das bin ich nicht mehr dazu gekommen, aber Pokémon Go oder ein paar andere, die ich hier ausprobiert habe, die laufen flüssig. Auch so die Maps-App und sowas ist, ja, funktioniert alles. Und ich meine, das System war ja auch auf dem Jolla 1 schon immer flüssig, egal was man gemacht hat, bis auf ein paar Android-Apps vielleicht, wenn dann wirklich viel passiert ist. Und das ist natürlich auch immer noch so, ja, du wischst durch die Gegend und es reagiert einfach immer gleich sofort. Und ja, selbst größere Spiele funktionieren hier.
Ja, also ich habe deutlich gemerkt im Vergleich zum Jolla 1, dass das Multitasking viel besser funktioniert und einfach, das fühlt sich flutschiger an. Weil du hast halt eben nicht mehr so kurze Verzögerungen, bis sich dann eine ältere App dann wieder aus dem Swap reinkopiert, sondern du hast halt jetzt 2 GB Arbeitsspeicher und das ist, glaube ich, das merkt man halt einfach, dass das dafür sorgt, dass man viel mehr Programme gleichzeitig offen haben kann. Und das macht natürlich bei einem System, was eben so auf das Multitasking ausgelegt ist, wie das Selfish OS, weil es hat ja eben als Haupt-Homescreen eben diese Multitasking-Ansicht. Dann macht es halt eben sehr, sehr viel Sinn, dass man da jetzt ordentlich viel Arbeitsspeicher reingepackt hat. Ich würde mir natürlich als Traumkonfiguration sowas wie 6 GB Arbeitsspeicher oder sowas wünschen, weil dann hätte das Smartphone mehr Arbeitsspeicher als mein Laptop, aber ja, ansonsten ist das halt schon eine geile Sache. 2 GB reichen vollkommen aus, das System läuft flüssig, läuft gut. Man kann sehr, sehr viele Apps gleichzeitig ausführen, ohne dass die im Hintergrund auch abgeschossen werden. Im Vergleich auch zum Jolla Tablet habe ich das Gefühl, dass man da noch ein bisschen was getuned hat in Sachen Arbeitsspeicher, Optimierung für Programme und für Multitasking. Mittlerweile gibt's ja jetzt auch ein Early Access Update für das Tablet. Das ist dann jetzt, hat jetzt aufgeholt, aber ganz zu Anfang, als ich es ausgepackt hat, war ich schon begeistert, dass da eine ganze Menge geht, sogar ein bisschen was mehr geht als das, was auf dem Tablet so ging. Und das Tablet war ja schon verdammt gut, was das angeht. Ja, ansonsten Prozessorgeschwindigkeit und sowas ist was langsamer geworden, also 1,3 Gigahertz, sind aber dafür eben zwei Prozessoren mehr geworden. Und das merkt man doch an der einen oder anderen Stelle, dass sich die Arbeit aufgeteilt wird zwischen diesen Prozessorkernen und dass eben so ein Snapdragon 212 durchaus schneller sein kann als der alte Snapdragon 400, der eben im Yola 1 drin war. Das merkt man also deutlich schon. Oh, auch wenn eben rein auf Papierform eben der Snapdragon 400 besser klingt, ist halt eben der 212er deutlich in der Praxis deutlich schneller. Und das hat vor allen Dingen mit den mehr Kernen zu tun und dadurch, dass die auch mehr ausgelastet werden von den verschiedenen Programmen. Und gerade wenn man auch Android-Apps laufen lassen möchte, parallel, die benutzen natürlich auch die Kerne dann und das macht also richtig Sinn, dass man da jetzt mehr Kerne drin hat. Also mehr Kerne ist nicht immer hilfreich, aber in dem Fall macht so Quad-Core ist, glaube ich, so der Sweet Spot, was die Anzahl der Kerne angeht. Mehr Kerne müssten es nicht unbedingt sein für das Selfish OS. Aus meiner Sicht zumindest. Also ich habe jetzt performance-technisch nichts zu meckern. Das Einzige, was so ein bisschen aufregt so ein bisschen oder was so richtig auffällt im Vergleich zum Yola 1 ist der schlechtere Grafikkern. Also da haben sie den Adreno 304 eingebaut und im Yola 1 waren 305er. Der ist, glaube ich, 100, 200 Megahertz höher getaktet. Ich weiß es nicht, aber es sorgt halt eben dafür, dass man doch schon an der einen oder anderen Stelle beim Scrollen, gerade wenn man länger nicht gescrollt hat oder länger das Display nicht berührt hat, dass man doch merkt, dass die Grafik etwas schwächer ist und dass es dann anfängt, ein bisschen was zu ruckeln. Hat vielleicht auch was mit dem Power-Management zu tun, weil wenn man das Power-Management ausschaltet, beziehungsweise von dem On-Demand-Governor der GPU auf Performance schaltet, dann hat man halt eben andauernd seine 60 Frames pro Sekunde flüssig immer. Aber ansonsten ist es halt so, dass es manchmal ein bisschen was stottert, gerade wenn man halt eben längere Zeit nichts macht und das Gerät weiterhin an ist. Okay. Ich weiß nicht, ist dir das auch irgendwie aufgefallen? Also mir ist es zum Beispiel aufgefallen beim Scrollen von längeren Listen oder beim Wischen von einer Seite zur letzten Seite, wo eben eine längere Liste drauf war, dass das dann doch ein bisschen was mal so Mikroruckler, könnte man sagen. Es ist also nicht so auffällig störend, dass das richtig irgendwie was, dass die User Experience kaputt macht, aber es fällt auf.
Nö, also ich scroll jetzt gerade mal durch meinen Twitter und da ist einfach, scrollt. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich hatte ja auch noch nicht so lange Testzeit wie du. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen. Oder wolltest du jetzt zur Hardware noch was sagen?
Ja, also das eine, was man noch sagen kann im Vergleich zum Yola 1 zum Beispiel, ist jetzt ein FM-Empfänger drin. Das heißt, man kann jetzt auch Radio hören, wenn man die Kopfhörer eingesteckt hat. Das ist vielleicht für alte Nokia-Fans interessante Sache. Ist kein Transmitter drin, das wäre noch geiler. Könnte man so seinen eigenen Piratensender aufmachen. Aber
das ja, ist oder, in dem oder, Fall nicht möglich. Zum Autoradio oder sowas senden.
Ja, genau, dafür das macht das ja auch Sinn. Ja, ja. Dafür war es ja eigentlich gedacht, weil USB und sowas gab's nicht. Man muss sich vorstellen, damals waren diese FM-Transmitter nicht so teuer und waren dann sogar in Deutschland sogar, glaube ich, lange Zeit verboten. Das heißt, ich weiß nicht, wie Nokia das gemacht hat. Sie haben sich wahrscheinlich extra Lizenzen dafür geholt, damit das eben fürs Outro-Radio funktioniert. Und wir müssen uns vorstellen, damals war es halt so Standard noch, dass Kassetten in solchen Outro-Radios drin waren und man halt eben keine CDs oder MP3-Anschlüsse oder so oder Bluetooth oder irgendwelche Funkanschlüsse hatte, um irgendwie Musik zu übertragen auf das Outro-Radio.
Okay, das heißt, ich muss nur irgendeinen Kopfhörer anschließen und dann kann ich Radio hören?
Genau, aber momentan sieht es so aus, dass du wirklich über die Kopfhörer Radio hören musst. Das heißt, es ist nicht möglich, auf dem alten Nokia-Geräten war es unmöglich, du machst aber Kopfhörer rein. Ich hatte sogar noch nicht mal einen Kopfhörer, ich hatte nur dieses Peitschenkabel ohne Kopfhörer quasi, also abgeschnittene Kopfhörer reingesteckt, weil es benutzt halt eben als Antenne eben quasi. Und man konnte dann über die Lautsprecher das Radiosignal rausgeben. Das ist jetzt in dem Fall nicht möglich. Momentan ist es halt so, es wird aber auf jeden Fall geplant, dass man dann auch umschalten kann und sagen kann, okay, gebe den Sound auch über die Lautsprecher aus, selbst wenn die Kopfhörer angeschlossen sind. Aber ja, das ist das einzige Negative, was mir aufgefallen ist. Ansonsten guter Empfang, auch rauschfrei. Das Einzige, was so ein bisschen, glaube ich, nervig ist, ist, dass dann nicht so komplett alles RDS-mäßig unterstützt wird. Wobei wir hier, glaube ich, in Deutschland auch so RDS-mäßig, also RDS ist dieser kleine Text, der angezeigt wird zum Beispiel, wenn man im Autoradio Radio hört zum Beispiel, da sieht man so einen Text, da steht dann meistens der Stationsname oder so. Fährt man in andere Länder, nach Holland zum Beispiel rüber oder nach Belgien oder Frankreich, dann sieht man, dass dann auch dieser RDS-Text zum Beispiel benutzt wird, um gerade anzuzeigen, den Interpret, genau, welches Lied da gerade läuft, der Interpret und so weiter und so fort. Und es ist mir in Deutschland, glaube ich, eher weniger aufgefallen. Da wird halt einfach nur der Stationsname angezeigt und sonst über RDS wenig übertragen. Und da gab es manchmal so ein bisschen was Problem mit RDS. Aber ansonsten ist mir da ansonsten nicht so großartig viel aufgefallen, was die Radio-App angeht. Es ist auch keine eigenständige App, sondern es ist in den Media Player mit integriert. Da gibt es also eben Radio hören als eigenen Punkt jetzt. Und da kann man Stationen natürlich auch abspeichern und direkt ansurfen, wenn man halt eben wieder Radio hören möchte. Das gute alte UKW-Radio.
Interessant. Habe ich noch gar nicht gewusst und noch gar nicht ausprobiert, siehst du. Dann, ja, muss ich das mal probieren. Kamera? Was sagst du zur Kamera?
Ja, die Kamera ist ein Reinfall. Also das ist totaler Crap. Da kann man, also was, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Hätte man sich sparen können. Also mit der Qualität, die da drin ist, hätte man sich das sparen können. Also ich habe nochmal geguckt, ich habe so ein altes Feature-Phone, so ein Sony Ericsson irgendwas mit so T9-Tastatur und einer 3,2-Megapixel-Kamera. Die schießt schärfere Fotos als das Yola C. Und das ist schon eine Kunst, das so zu verkacken. Weil selbst wenn man sich so in Shenzhen, China, irgendwie sich da ein Kameramodul irgendwie aus so einer Box schnappt, wo Tausende drin liegen, glaube ich, wird das schärfere Fotos schießen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es sieht verdammt danach aus, dass sie wirklich an der Kamera ordentlich viel gespart haben und sich halt irgendwie irgendein Dreck angedreht, den angedreht wurde, weil das ist wirklich ist eine Zumutung, diese Kamera. Mehr kann man da, glaube ich, auch nicht zu sagen.
Also, okay, ich habe jetzt noch nicht groß damit rumgespielt.
Um es genauer
noch zu sagen. Ich probiere es jetzt gerade mal aus, aber ja, du hast recht, so wirklich gut ist sie nicht.
Um es mal noch genauer zu sagen, du wirst merken, wenn du das Bild dir so anguckst, sieht das eigentlich in Ordnung aus, aber sobald du reinzoomst, wirst du merken, das ist ja komplett unscharf, zumindest an den Rändern. Und was ich rausgefunden habe, ich habe dann richtig so einen Kameratest gemacht, den kann man, ich glaube, den werden wir auch verlinken, da wird man merken, dass halt eben an einer Stelle vielleicht was scharf ist, aber an den Rändern ist alles unscharf. Okay. Liegt aus meiner Sicht nicht so sehr am Sensor, sondern an der Kameralinse, die eingebaut ist, die einfach totaler Blödsinn ist, weil sie halt eben unscharf ist und nur an einer Stelle scharf ist irgendwie. Und das andere ist, das merkt man auch, wenn man das Yola 1 neben das Yola C hält und da mal reinguckt in die Kameralinse, dass die Linse kleiner geworden ist und damit ist auch klar, dass der Sensor kleiner geworden ist. Ist ein bisschen was, dann auch noch das Sehen so, dass das Yola 10 ein weitwinkligeres Objektiv hat oder eine weitwinkligere Linse hat als das Yola 1, dann ist eigentlich auch noch klar, dass das noch kleiner sein muss, dieser Sensor. Und das heißt, man kriegt auch mehr Rauschen auf die Bilder. Gerade, also ich habe Tageslicht zu Hause fotografiert und hatte eine ISO von, was weiß ich, fast 2000. Und das ist schon eine sportliche Anzahl, wenn ich überlege, dass mit meinem Yola 1 ich da so bei normalen Lichtverhältnissen ISO 800 vielleicht hatte, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Und die Leute können es jetzt ausrechnen eventuell, was das dann auf die Sensorgröße dann ausmacht. Aber es ist auf jeden Fall schlecht, was das angeht. Also Kamera-Performance ist unterirdisch. Also da fällt einem sonst nichts viel zu ein. Also Schnappschüsse kann man machen, solange man da nicht reinzoomt, ist das in Ordnung. Aber ansonsten ist es wirklich nicht so der Bringer. Eine Sache haben sie natürlich verbessert. Da sieht man dann so ein bisschen, dass der Sensor nicht der 10, 20 Jahre alte Crap ist, den sie da irgendwo für 5 Cent oder sowas besorgt haben, sondern das ist wirklich ein etwas neueres Modul, das merkt man an dem Rauschen selber, wenn man sich das anschaut. Beim Yola 1 war es so, wenn es angefangen hat zu rauschen, war es sehr schlecht, weil dann hat man so Farbveränderungen gesehen. Also dann war anstatt schwarz mit irgendwelchen Rauschflecken, war es halt eben war die schwarze Wand auf einmal blau, grün oder was auch immer, also mehr blau vor allen Dingen, weil es halt eben dann so ein Farbrauschen auch gab. Das gibt's jetzt bei dem neuen Sensor nicht, sondern da gibt's halt eben nur so punktuiertes schwarze Punkte Rauschen im Grunde genommen. Und das verfärbt halt eben das Bild nicht und das hat halt eben Vorteile. Aber weil halt eben der Sensor so klein ist und es früher anfängt zu rauschen, ist halt eben der ganze Vorteil zum Jolla 1 komplett weg. Ja. Das heißt, kann man abhaken, ist der größte Schwachpunkt an dem Jolla C. Einer der größten Schwachpunkte ist auf jeden Fall die Kamera. Das ist das billigste, was es, glaube ich, gibt, was sie da eingebaut haben. Die Frontkamera ist okay, ist, glaube ich, auch so on par mit dem, was man auf dem Jolla 1 gesehen hat. 2 Megapixel, das wird keinem vom Hocker hauen. Auch eine Fixed-Focus-Kamera. Und für Selfie-Aufnahmen, ja, wer Selfies irgendwie einmal im Jahr macht, so wie ich eventuell, aus Versehen, der kann das vielleicht dann benutzen. Ansonsten ist es halt für Videochat gerade noch so hinnehmbar, wenn man so Skype oder was ähnliches machen möchte, kann man das da durchaus mit der Frontkamera machen. Aber die Rückkamera ist ein Griff ins Klo, das muss man ganz klar sagen.
Okay, ja, gut, deutliche Worte. Ich habe es jetzt nicht groß ausprobiert, deswegen ja, kann ich dazu nicht großer sagen. Ich habe jetzt 2, 3 Fotos gemacht, aber ja, du hast recht, es rauscht ganz schön. Aber es ist ja auch schon ein bisschen dunkel.
Ja.
Okay. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ich habe zumindest 2 Telefone immer nebeneinander hier. Und die LTE-Unterstützung ist bei, also ich habe ja noch so ein iPhone, ist bei dem iPhone zeigt es viel öfter LTE an, als dass das Jolla C hier macht.
Du Glückspilz, du hast LTE.
Ich hab LTE, ja, ich hab schon LTE, aber
ja, ich meine, ich hab auch eine LTE-SIM-Karte, ich hab nur keinen LTE-Empfang mit dem Jolla C.
Du hast gar keinen LTE-Empfang.
Gar kein LTE-Empfang.
Okay, nee, also er zeigt mir öfter mal 4G an, aber nicht so oft, wie ich's und nicht an so vielen Stellen, wie ich es erwarten würde. Also es ist irgendwas, ist da ein bisschen komisch.
Ja, das könnte der berüchtigte Bug im LTE-Band sein, weil es sollte ja Band 800 oder 800 Megahertz unterstützen.
Genau, das, also muss man dazu sagen, das 800er wird auch nicht überall verwendet.
Aber gerade wo ich wohne, wird es halt eben nur verwendet.
Okay, ja.
Und ja, es wird vor allen Dingen in Städten verwendet. Das weiß ich. Also in größeren Städten wird es vor allen Dingen meistens verwendet. Und es gibt halt schon einige, die berichtet haben, dass es nicht funktioniert. Und es sieht jetzt so aus, dass Jolla nochmal bestätigt hat auf die Anfrage, weil viele Leute gesagt haben, ja, ich habe kein LTE, 800 Megahertz, was ist denn da los? Weil das ja fast baugleiche Intex Aquafish hat zum Beispiel keine Unterstützung für das 800 Megahertz Band.
Ah, okay.
Und deshalb gab es jetzt Befürchtungen, dass Jolla vielleicht eine Falschinformation rausgegeben hat, aber es hat sich der Community Manager von Jolla gemeldet, der nochmal nachgefragt hat, hat sich quasi aus dem Urlaub gemeldet, nochmal nachgefragt hat beim Hardware-Team. Es wird auf jeden Fall unterstützt, das 800 Megahertz, der 800 Megahertz Bereich. Nur es funktioniert gerade aktuell nicht. Das heißt, es handelt sich wohl um ein Softwareproblem. Ein anderer Kollege hat jetzt in dem Together Jolla Blog nochmal geforscht, hat, glaube ich, so eine Möglichkeit gehabt, dann zu sehen, was sendet denn, weil ja so ein Gerät auch senden muss, dem Sendemast, was kann ich eigentlich alles, also was unterstütze ich für verschiedene LTE-Bänder, und hat dann rausgefunden, dass eben das Jolla C dem LTE-Mast nicht sendet, dass es 800 MHz unterstützt. Aus dem Grunde kriegt es auch keine 800 MHz Verbindung zustande. Ja. Und ist also klar ein Softwareproblem. Jetzt ist halt die Frage, ist es ein Problem, was ein reines Konfigurationsproblemchen ist? Vielleicht hat einfach einer Copy and Paste vom Intex Aquafish gemacht und hat vergessen, die 800 MHz hinzuzufügen in der Config-Datei.
Ist das vielleicht, wäre einfach, ja.
Das wäre ein einfaches Problem. Oder ist es vielleicht ein tiefergreifendes Problem? Qualcomm hat die Treiber oder die Firmware eben nur für das Intex Aquafish gemacht und will Lizenzgebühren für den 800 MHz Bereich oder einen extra Treiber, den man extra bezahlen muss. Das wäre also so eine Lizenzgeschichte. Das wäre ultra blöd. Nicht nur für Jolla, sondern also die hätten die Ständen mit heruntergelassener Hose da im Grunde genommen. Und das für die Community natürlich auch ultra blöd, weil man natürlich das Gerät bestellt hat, auch weil unter der Gewissheit, dass man LTE benutzen kann.
Ja. Ja, ich habe mein altes Jolla, denn der Bildschirm schon kaputt war, ist ganz oft einfach als Basisstation irgendwo hingelegt und WLAN aufgemacht und ist quasi als Hotspot, LTE WLAN-Hotspot verwendet. Und da war die LTE-Unterstützung eigentlich okay. Und jetzt hier, ja, also es ist mir jetzt nicht so extrem aufgefallen, weil ich schon LTE ab und zu hatte. Ich hatte es ja auch gleich mitgenommen und war unterwegs und hatte schon öfter mal 4G, aber jetzt hier auch liegen beide nebeneinander, zwei Telefone. Eins sagt, also das Jolla C sagt, es hat 3G und das andere sagt, es hat LTE. Also da ist schon irgendwas nicht so schön.
Ja, also ich
hoffe mal wirklich, dass es nur irgendwie konfigurationstechnisch was ist und beim nächsten Mal gepatcht wird.
Ja, das hoffe ich auch, dass sie es auf jeden Fall sehr schnell patchen, weil das ist vielleicht sogar auch außerplanmäßig patchen, weil das ist schon, würde ich mal behaupten, der größte Pferdefuß an dem ganzen Jolla C momentan. Das ist der größte Nachteil momentan, weil man muss sich nur den Thread anschauen, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die halt eben davon betroffen sind, gerade in Europa, wo 800 MHz halt einfach sehr verbreitet ist und von vielen genutzt wird, dass halt eben LTE nicht funktioniert. Und das ist halt auch für viele der Grund, dann zu sagen, ja, dann benutze ich das Jolla C nicht, sondern benutze irgendein anderes Smartphone. Mhm. Und ja, man möchte die Community nicht verärgern oder sollte die Community nicht verärgern. Gerade für die Leute, die sich unter den glücklichen 1500 dann befinden.
Genau, die damit ja dann auch hoffentlich noch neue coole Apps entwickeln.
Genau,
zum Beispiel. Bei mir jetzt eher weniger, bei dir vielleicht eher schon. Ich habe
schon einige Pläne hier für coole neue Apps.
Super, super, super. Ja, wir machen hier das einfach über einen Podcast. Wir reden einfach so oft über Jolla Selfish, dass ihr euch alle eins kauft. Genau. So oder so ähnlich. Okay, dann
wie sieht's mit dem Display aus? Wie hat dir das Display gefallen? Also er hat ja jetzt 720p als Auflösung.
Ja,
ist von der Helligkeit her.
Display.
Also so Pixel hast du jetzt nicht gesehen, dass es unscharf ist oder sowas. Nee, das hat nicht gestört eben. Nee. Ist mir auch nicht aufgefallen, weil einige sagen, ja, das muss ja dann doch 1080p schon haben und
mit.
Ich sehe da nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch nicht mit den Augen direkt so 2 Zentimeter vom Bildschirm, klebe ich da nicht jedes Mal. Also ich sehe da keine Pixel.
Nee, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also,
Was mir nur aufgefallen ist, das Display haben sie dort ein bisschen was heller gemacht, einen Ticken heller gemacht als das Jolla. Vor allen Dingen, wenn man draußen unterwegs ist, gerade als ich das getestet habe, war halt diese Mega-Hitze mit Sonne, Sonnenschein den ganzen Tag und 35 Grad oder sowas. Wenn man damit rumläuft, dann merkt man das schon, wenn man gerade die direkte Sonnenbestrahlung auf das Display hat, dass man da ein bisschen was mehr erkennt auf dem Jolla C als auf dem Jolla 1.
Okay. Oh, jetzt ist natürlich blöd hier, dass ich mit dem Telefon die ganze Zeit rumspiele. Das hört man dann wahrscheinlich.
Genau.
Kann ich jetzt nichts Negatives zu sagen und das, wie gesagt, sonst benutze ich ja ein iPhone und da ist ja irgendwie, Retina oder so.
Aber also, ich glaube, das ist jetzt die gleiche Pixelanzahl per Inch. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, so 300 ist so das Ideale, wo ich sagen würde, dass ab da ist das eigentlich alles schon vollkommen okay.
Also ja. Mir ist es nicht negativ aufgefallen. Die Helligkeit ist für mich auch okay. Ich weiß gar nicht, kann man die einstellen irgendwo?
Ja, in den Einstellungen kann man einstellen, kann man es heller machen.
Naja, aber ich habe jetzt hier die Standardeinstellung, glaube ich, da Display.
Ja, das ja, stimmt. Man könnte stellt es noch, sich dann nach stimmt. Sensor ein.
Ja, könnte es noch ein bisschen heller machen jetzt hier gerade, aber eigentlich ist ja dunkel schon draußen, okay, ja. Dann muss er eben ein bisschen abdunkeln.
Genau. Es geht nicht mehr ganz so dunkel, habe ich gemerkt, das Display wie beim Jolla 1. Also die haben da ein anderes Panel verbaut, aber das Panel ist ein gutes IPS-Panel, also auch so Blickwinkelabhängigkeit und so ist in Ordnung. Man muss überlegen, das Jolla 1 hat ja, wie viel hat es damals gekostet? 400 Euro, glaube ich, als rauskam. Und jetzt das hier kostet 139 plus Steuern, also maximal 169 Euro. Da ist das, glaube ich, das Display doch schon vollkommen okay für diese Preislage und die Preisklasse kriegt man kaum was Besseres. Also von den Farben her, von der Helligkeit her, meine ich, also das Gesamtpaket. Weil es gibt natürlich höher aufgelöst, also 1080p Sachen, die sind dann aber vom Kontrast her, von den Farben her vielleicht ein bisschen was schlechter oder werden nicht ganz so hell.
Ja. Okay. Ja, was haben wir sonst noch? 2 SIM-Karten kann man reintun.
Genau, Dual-SIM ist mit an Bord. Das ist das die größte Neuerung, glaube ich. Das erste Gerät, das mit Safe-HS-Unterstützung dann Dual-SIM auch kann. Und muss ganz ehrlich sagen, das ist gut gelungen irgendwie, oder?
Ja, also war auch für mich auch einer der Gründe, dieses Jolla C dann zu holen. Weil ich habe halt noch meine uralte Telefonnummer und die hatte ich bisher immer weitergeleitet und hatte, dann kommen halt immer mal wieder Kosten zusammen. Und eigentlich wäre es ganz cool, ein Gerät zu haben, wo halt meine, die normale Nummer, die ich habe und halt die alte Schulfreunde noch kennen und die halt noch irgendwo sonst verwendet wird, was halt bei irgendeinem, Billiganbieter irgendwo liegt, auch mit drin zu haben. Und ich musste dann tatsächlich erstmal diese blöde alte SIM-Karte suchen, was gar nicht so einfach war. Und dann habe ich festgestellt, Mist, die ist ja noch eine, in Anführungsstrichen, von den Großen. Ja. Und dann musste ich mir die erstmal zurechtschneiden. Es hat geilerweise geklappt. Ja. Obwohl ich so ein bisschen von diesem nicht nur Plastik, sondern auch ein bisschen von dem von der SIM-Karte auch wegschneiden musste, also von der wirklich, wirklichen SIM-Karte.
Sei froh, dass das nur eine Micro-SIM ist, auf die du das zuschneiden musstest.
Und nicht eine.
Und keine Nano-SIM, weil dann musst du wirklich auch von dem, das habe ich nämlich auch gemacht, das war damals original eine Mini-SIM, dann irgendwann mal auf Micro-SIM gekürzt und dann auf Nano-SIM gekürzt und da habe ich dann wirklich schon mal mich bekreuzigt dreimal, weil ich da reingeschnitten habe, dass das danach noch funktioniert hat.
Ja. Aber es war hier jetzt auch schon so, also ich musste auch schon auf jeden Fall, was ist Messing oder was dieses goldene, was auch immer das heißt, durchschneiden.
Genau, ja.
Und dann, ich meine, zur Not ruft mal halt an und sagt, man hätte gerne eine neue.
Also wir haben uns wie viel kostet das? 2 € oder sowas, dann kriegst du eine neue.
Gespart.
Genau.
Ja. Ich muss es ja auch probieren, ja. Wenn ich da jetzt erst hingehe und sage, ich hätte gerne neue, dann hätten wir heute wahrscheinlich noch nicht drüber reden können. Umso erstaunter war ich, dass es dann tatsächlich einfach funktioniert hat. Er kannte erst den Anbieter nicht, er hat mir erst nur eine Nummer gesagt hier. Und dann habe ich schon gedacht, okay. Aber irgendwann hat er dann rausgecheckt, was es für ein Anbieter ist. Ich weiß nicht, wo er sich die Daten dann hergeholt hat, ob die irgendwo aus dem Internet kommen dann. Was weiß ich, Anbieter 2759, muss der und der sein.
Ich glaube, das machen die mittlerweile selber. Also die SIM-Karte funkt und dann wird das per SMS oder per SIM-Signal gemacht. Also irgendwie so ging das.
Also es war auf jeden Fall komisch, dass er erst mir nichts angezeigt hat, während das bei meiner Telekom-Karte war es sofort da. Da habe ich nichts gemerkt, aber der zweiten hat er dann wirklich eine Weile gebraucht. Aber ja, es ist sehr schön integriert. Also ich sehe jetzt, dass die beiden hier Netz haben. Jetzt habe ich auch komischerweise wieder LTE-Netz hier auf meinem Jolla. Weiß ich nicht, hat er jetzt doch wieder irgendwo einen Funkturm gefunden, der eine richtige Frequenz funkt. Und ja, du siehst bei der SIM-Karten, du siehst halt eine 1 und eine 2. Also erstmal weiß man nicht, welche ist. Das muss man sich dann so ein bisschen noch gemerkt haben. Aber du hast schön die Möglichkeit, die klingeln beide gleichzeitig, du kannst auf beiden anrufen. Aber nur eine würde jetzt eine Datenverbindung aufbauen. Du hast in den Einstellungen dann auch die Möglichkeit, die SIM-Karten einzeln abzuschalten und zu sagen, welche er primär verwenden soll sozusagen. Und ja.
Oder man kann sagen, man möchte nachgefragt werden. Das heißt, wenn man das eingestellt hat, dann, wenn man einen Anruf macht, dann kriegt man so ein kleines Pop-up und dann kann man auswählen SIM 1 oder SIM 2. Bei meinem Test mit 2 SIM-Karten hat er aber dann nicht nur SIM 1 und SIM 2 angezeigt, sondern SIM 1 und dann drunter den Anbieter angezeigt. Also in meinem Fall war es zum Beispiel Simio, hat er dann angezeigt. Und dann konnte ich halt eben dadurch so ein bisschen das Ganze unterscheiden. Ist halt nur blöd, wenn man wie in meinem Fall 2 SIM-Karten hat, dann muss man sich halt eben merken, welche ist. Leider kann man die bisher auch noch nicht umbenennen in den Einstellungen. Das wäre so ein Feature-Request, dass man da vielleicht noch einen eigenen Namen reinschreiben könnte, um sich das dann merken zu können, besser merken zu können. Ansonsten, wenn man 2 verschiedene Karten reinpackt, Was ich ursprünglich vorhatte, war halt eben eine normale Telefonkarte zu haben und das, die SIM-2 dann als reine Daten-LTE-Karte zu haben. Die wäre dann von Vodafone gekommen, dann hätte ich eine SIMU, eine Vodafone, dann wäre es einfacher zu merken. Und ja, hat in einem Fall, dadurch, dass LTE nicht so richtig funktioniert, dann muss ich das so ein bisschen nach hinten schieben, muss die LTE-Karte irgendwo anders reinpacken, aber das geht schon.
Ja. Ja, nee, bei mir heißen die, also ich habe jetzt eine im Telekom-Netz und eine im O2-Netz und ja, man sieht dementsprechend auch schön, wer hier besser wo funkt und so. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du im Nachrichtenmenü nochmal weiter hochscrollst, hast du sie auch gleich, da wo du auch die Bluetooth und Datenverbindung und Airplane-Modus, genau, und sowas einschalten kannst. Da kannst du sie auch nochmal antippen und dann würde er umschalten, zwischen welche gerade aktiv ist. Also es ist schön integriert. Ich hatte noch nie ein Telefon mit zwei SIM-Karten. Und ja, bin von dem Support begeistert. Ein bisschen problematisch war es dann bei mir, weil ich, wie gesagt, da eine Weiterleitung eingespeichert hatte, die irgendwie rauszukriegen. Dann habe ich mir die GSM-Codes rausgesucht und es wollte einfach nicht. Ja, dann hast du gesagt, Sternchen, 6, 2, Raute, Sternchen, brr, und dann irgendwie gerödelt und gesagt, ja, ist weg, aber hat nicht funktioniert. Bis ich dann tatsächlich im Jolla Einstellungsmenü doch irgendwo gefunden habe, dass es tatsächlich auch selber kann.
Genau, dachte, das ach, kann das es selber.
Gibt's gar nicht. Ich habe gar nicht erst gesucht. Ich habe gedacht, okay, klar, wahrscheinlich hat da niemand so eine Einstellung mit reingebaut. Ich mache das hier über die GSM-Codes. Und weiß ich nicht, nach ewig rumprobieren, irgendwann hat er es dann tatsächlich gelöscht. Diese blöde Weiterleitung, die ich da drin hatte. Und jetzt, ja, kann man mich auf meiner alten Nummer wieder anrufen. Ja, auch da konntest du das für beide SIM-Karten extra machen und so. Also, ja, kann auch festlegen, ob man angeklopft werden will und Zeug, was kein Mensch braucht.
Ja, sie haben auf jeden Fall eine ganze Menge reingepackt, was SIM-Fähigkeiten angeht. Es kann sein, ich vermute sehr stark, dass Intex da gepusht hat und gemeint hat, ja, unsere Kunden wollen das haben, die fummeln da sehr viel rum. Und deshalb findet man jetzt in den Einstellungen, also wenn man da auf App-Einstellungen geht, auf Telefon klickt, findet man halt eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten für die SIM-Karte. Und ich glaube sogar, es gibt bei den Screenshots, die ich zumindest, oder Videos, die ich gesehen habe vom Intex Aquafish, es gibt sogar, entweder es ist ein eigenständiger Link oder ein eigenständiges Programm, SIM-Toolkit nennt sich das Ganze. Und ich weiß nicht, ob es von Intex kommt oder von Jolla kommt. Klingt eben nach so einem richtigen Tool, wo man alles mit der SIM-Karte irgendwie einstellen kann und machen kann und tun kann.
Ja, was zeigt auf jeden Fall auch, eine meiner SIM-Karten hat auf jeden Fall auch irgendwie, also so eine SIM-App habe ich hier, also irgendeine der, genau, die Telekom-Karte hat das, die andere nicht, sagt er mir hier. Weiß ich nicht, Downloads, E-Mail, Chat, Umgebungssuche, ich keine Ahnung, was man damit machen kann, mir passiert gar nichts, wenn ich da drauf drücke. Okay, auch nicht. Also dieses eine der beiden Sims sagt, sie kann noch irgendwas. Das Jolla zeigt mir das auch an, aber machen kann ich damit jetzt nichts.
Seltsam.
Weiß ich nicht. Vielleicht sollte das irgendwas tun. Hier tut's nichts drauf.
Eine sehr interessante Sache, die mir aufgefallen ist, gerade auch in diesem in den Telefon-App-Einstellungen, also Einstellungen, Apps, Telefon, ist, dass man jetzt auch Gespräche aufzeichnen kann, direkt aus dem OS heraus. Das heißt, man muss nicht irgendwie eine extra App installieren oder sowas, um das machen zu können. Und das ist schon ein geiles Feature. Also manchmal würde ich mir das auch wünschen, wenn ich da so komische Anrufe bekomme, dass ich da eine Möglichkeit habe, die dann aufzuzeichnen. Teilweise, wenn es um Vertrag Sachen geht oder sowas, dass man die aufzeichnen kann. Oder wenn es um Betrüger geht, manchmal lustigerweise Leute, die dann einem meinen anzurufen und zu sagen, ihr Windows ist kaputt. Und wenn man denen dann erklärt, man benutzt Linux, dann sind sie erstmal verwirrt. Also das ist auch manchmal lustig, das aufzeichnen zu können eventuell. Und das geht jetzt auf jeden Fall. Zumindestens, wenn man natürlich rein rechtlich auch den Gegenüber aufgeklärt hat. Das steht auch ganz groß auf der Einstellung, dass man das nur machen darf, wenn das in ihrem Land dann auch erlaubt ist. Nee, aber es ist eine nette Funktion. Apropos Gespräch oder Telefonieren und so, wie fandest du denn so die Tonqualität vom Jolla C? Weil ich habe da so irgendwie gemerkt, ja, so hochqualitativ ist es nicht, aber ultra schlecht ist es jetzt nicht. Ich habe bisher natürlich auch nur 3G-Telefonie gemacht. Ich glaube aber, da Voice-over-LTE sowieso nicht unterstützt wird, wird es ja bei dir dann auch auf 3G runtergeschaltet.
Es ist ein Telefongespräch, es klingt immer schlecht.
Ja, okay. Also,
im Gegensatz zu normaler Sprache. Ich habe jetzt erst ein Gespräch wirklich geführt und das klang so, wie so ein Telefongespräch halt klingt. Also ich kann da jetzt nicht so wirklich.
Okay, ich habe schon ein bisschen was mehr geführt. Also das, was auf jeden Fall klar ist, ist, es ist kein, wie heißt es, HD-Voice, glaube ich, heißt es. Ja. Also da fehlt dieser eine Codec, der halt eben auch HD-Voice machen kann. Also wenn man sich dann mal so ein Sample anhört von der Telekom, wie HD-Voice funktionieren sollte über UMTS,
yeah,
und das mal vergleicht oder man auch vergleicht mit anderen Smartphones. Ich habe ja noch ein BlackBerry hier. Das kann halt das auch über 3G, dieses HD-Voice. Und da hören sich die Gesprächsteilnehmer schon viel klarer an. Also das ist schon klar. Aber ansonsten für so ein billig Handy oder ein billig Smartphone, das muss man ja deutlich sagen, das ist ja so ein billig Smartphone, das Galaxy, da ist die Tonqualität vollkommen in Ordnung. Also da kann man wirklich nicht sagen. Es blieb auch sehr lange im 3G-Netz, selbst bei schlechteren Empfangsverhältnissen, auf meiner Seite zumindest, blieb es im 3G-Netz. Und Gespräche, also gegenüber habe ich gut verstanden und auch es gab auch bei meinem Gegenüber keine Probleme, was Verständigung angeht. Selbst als ich auf einer belebten Straße rumgewandert bin und da die Nebengeräusche dann doch relativ laut waren, wurde das sehr gut rausgefiltert. Und das Mikrofon funktioniert also auch erstaunlich gut. Man kann das ja selber mal testen, wenn man mal einen Soundrecorder oder sowas installiert. Wird man merken, es nimmt zwar nur ein Mono auf, aber die Qualität ist durchaus vollkommen in Ordnung. Also Nebengeräusche werden gut rausgefiltert und eigentlich machen das alle Smartphones mittlerweile gut und es ist schön, dass das jetzt auch in so einer Preisklasse so gut ja jetzt reingekommen ist. Vor allen Dingen so, in so guter Qualität damit reingekommen ist. Man hat's gehört, Gesundheit.
Ja, tut mir leid. Ich konnte mich nicht so schnell noch leise drehen. Apropos, wo du gerade gesagt hast, ein Billig-Smartphone, wir können nochmal kurz sagen, ja, es war, was hat es gekostet, 160, 169 oder sowas?
Ja, nee, man muss es fairerweise sagen, 139 € plus Steuern. Die Steuern sind halt Mehrwertsteuern oder Umsatzsteuer, ist in jedem europäischen Land ein bisschen was anders. Das geht, glaube ich, von 8% los bis irgendwie 20% oder sowas in Ungarn oder sowas, sogar noch mehr. Das heißt, es ist schon gewaltig, was man als Unterschied. Ich glaube, Maximalpreis war aber 169 €, die man dafür dann geblecht hat. Apropos Umsatzsteuer, da war doch noch was.
Ja. Oh Gott. Das war so katastrophal. Also, es war ja irgendwie, sollte ja am 19. Juli irgendwie kommen. Du hast deins auch gekriegt am 19. Juli.
Genau.
Ja, super. Meins war dann eher so knapp eine Woche später. Es lag dann irgendwie in Köln auch eine Weile rum am Flughafen. Da kam es wohl, weiß ich nicht, ob es zentral da für alle ankam oder.
Ja, zentral für alle. In Deutschland zumindest, zentral für Deutschland.
Ja, gut.
Und Holland wahrscheinlich.
Ja.
Also das, was so drumherum ist, so. Nicht ganz Europa, weil Frankreich zum Beispiel, die haben, das kam in Wanders an, die haben einen eigenen Frachtflughafen, wo das dann ankommt.
Okay.
Es wurde also mit anderen Worten direkt aus Hongkong verschickt. Also direkt da quasi frisch aus der Presse und dann reingeworfen in den Karton und dann zugeklebt. Eine Rechnung beigelegt und dabei hat der Kollege, der die Rechnung beigelegt hat, einfach mal gesagt, ja, Steuern, habe ich nichts mit am Hut und hat dann da die 139 € Rechnung reingelegt und hat dann für ein paar Problemchen gesorgt.
Ein paar ist gut.
Bei mir war es nur ein paar, weil ich habe nur eine freundliche SMS von TNT Express bekommen, das war der Zulieferer. Und der hat mir dann gesagt, ja, sie müssen hier irgendwie Steuernachweis oder sowas uns bringen. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschickt mit der mit dem Anhang die Weiterleitung von der Jolla-Rechnung, da waren ja die Steuern mit ausgewiesen.
Ja, nicht Rechnung, sondern Bestellbestätigung.
Bestellbestätigung, ja. Genau.
Weil eine Rechnung hattest du ja nicht.
Eine Rechnung hatte ich nicht, ja. Ja. Und genau. Damit war die Sache eigentlich geklärt. Also die haben mich dann noch nicht mehr weiter kontaktiert und ich habe dann nur in der Paketverfolgung dann gemerkt oder gesehen, dass die dann gesagt haben, okay, verzollt, alles in Ordnung. Dann wusste ich, dass das geht auf Reisen und kommt dann auch bei mir an pünktlich.
Ja, und bei mir stand dann halt drin, ja, wird verzollt, geht weiter, Kunde wird kontaktiert, was auch immer. Aber obwohl sie alle meine Daten haben, habe ich nie eine SMS gekriegt. Also habe ich dann da mal hingeschrieben und hat sich irgendwann jemand gemeldet und gesagt, er kümmert sich da mal drum. Aber das war dann halt schon irgendwie, nachdem du das schon 2 Tage lang hattest und ist am Anfang auch auf der Webseite so stand, ja, es liegt hier um die Ecke, es müsste gleich losgefahren werden, aber das ist nie passiert. Ja, erst dann habe ich mich nur darum gekümmert, ja, warum ist es dann nicht? Dann hat das irgendwie so ein Alert gehabt, was weiß ich, ist es irgendwelche Probleme gibt, bitte kontaktieren Sie TNT, dass Sie sich nicht irgendwie selber bei mir gemeldet haben, aber mit allen Kontaktdaten, die Sie haben, hat mich dann schon ziemlich genervt. Aber gut, da war jemand freundliches, ja, er kümmert sich, dann ging's, ja, wir brauchen da Formular XY, weil Gewerbe und ich habe gedacht, ich habe von dem, was du von mir willst, überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was du für eine komische ID-Fasel bla haben willst. Ja, wenn sie Gewerbe haben, müssen sie doch sowas haben. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ja, wenn sie uns schreiben, dass sie das als Privatperson, ja, mache ich. haben, dann geht das auch so und dann hat das aber auch nicht gereicht, ja, nee, dann brauchten sie auch noch diese Bestellbestätigung und nachdem das dann alles durch war, ging das Paket dann weiter auf Reisen und dann schon gedacht, super, Donnerstag, ja, ich sehe, es ist hier um die Ecke, es wird zugestellt, super und dann irgendwann stand, ja, nee, die Adresse ist falsch. Seid ihr bescheuert? Die Adresse ist korrekt, ja, es ist alles richtig, und ich war da. Ich war diesen fucking ganzen Tag zu Hause. Gut. Okay, dann dahingeschrieben, gesagt, seid ihr Banane? Ja, nicht ganz so, aber die Adresse ist richtig. Hier nochmal die komplette Adresse. Da habe ich sogar an 2 Leute geschrieben und vielleicht war das der Fehler. Ja, einmal über das Kundenformular und einmal über den Typen, der sich da mit meiner Zollzeug beschäftigt hatte, von dem hatte ich dann halt schon eine E-Mail-Adresse, speziell Kunde XYZ Kundenbetreuer 2789@tntexpress.de oder sowas, ja. Ja, da kam dann eine Mail zurück, ja, ich bin gerade nicht da, ich bin im Urlaub. So nach dem Motto. Und dann habe ich halt nochmal über den offiziellen Weg versucht und da kam dann jemand und hat gesagt, ja, nee, kriegen wir hin, machen wir, dass morgen, sprich Freitag, kommt und wenn nicht, könnt ja Samstag oder so. Und gesagt, ja, bin da, machen Sie mal. Da war ich nur gerade eine halbe Stunde einmal nicht zu Hause und hatte dann wenigstens einen Zettel dran gemacht, aber der kam den ganzen Tag nicht. Also ist nichts passiert. Dann habe ich Freitag hingeschrieben, ja, was ist jetzt? Na, Samstag hätte es ja auch noch kommen können, hat der Typ ja gesagt am Telefon. Ja, Samstag kam es auch nicht. Und dann kam es an den Montag, da haben sie mich dann angerufen und habe ich gesagt, ja, heute bin ich nicht da. Ja, sie hätten jeden Tag kommen können, heute bin ich nicht da. Aber es ging dann scheinbar, dass sie es dann beim Nachbarn abgegeben haben. Aber also es war eine reinste Katastrophe, es war eine Woche zu spät da. Und nur weil der eine Fahrer an dem Tag keine Lust hatte, es auszustellen, weil, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil auch ein Firmenname drauf stand, hat er nicht geguckt, nach wem das zugeordnet ist, weil das steht auch außen auf dem Paket drauf. Ja, stand drauf, habe ich gesehen. Also er hätte nur gucken müssen. Aber wahrscheinlich Donnerstagnachmittag, ach, ob ich da jetzt noch hinfahre oder nicht, auch egal.
Der wollte verfrüht ins Wochenende, ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung, aber ich hatte so einen Hals. Und naja, weil ich danach dann ja direkt 3 Tage weggefahren bin, habe ich gedacht, ja, wenn es nicht kommt, tut mir leid, dann ist Pech gehabt. dann können sie halt erst 3 Tage später kommen, weil ich bin nicht da.
Aber hat dann noch geklappt. Wer hat's im Grunde verkackt, das muss man ganz klar sagen, das war Jolla, weil sie die richtige Rechnung nicht reingelegt haben, die richtige Rechnung nicht reingelegt haben. Ja. Und die haben ja auch einen Sitz in Hongkong, also die hätten dafür sorgen müssen. Und wenn sie dann schon Community Edition machen, ein Geschenk für die Community quasi machen, das dann doch ein bisschen was Geld kostet, dann sollten sie auch wenigstens das mit dem Versand hinkriegen. Und die können das ja eigentlich auch, weil beim
Jolla-Tablet zum Beispiel
gab es keine Probleme. Beim Jolla-Smartphone gab es keine Probleme beim ersten. Und vielleicht ist jetzt jemand Neues da in der Versandabteilung bei Jolla. Auf jeden Fall hat er es verkackt. Großflächig verkackt, wenn ich überlege, bei dir ist es schon schlimm abgelaufen. Aber es geht noch eine Nummer härter, wenn ich das lese, was teilweise da einige Leute im Together Jolla berichten, wo dann TNT Express darauf bestanden hat, dann nochmal über 100 Euro an Steuern zu kassieren, bei einem zumindestens. Und derjenige hat dann auch, glaube ich, Jolla Zendesk, also die Jolla Support angeschrieben und die sollten sich dann darum kümmern. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht.
Ja, ich war aber auch echt kurz davor, die zumindest auf Twitter anzuhauen und sagen, ihr seid Arschlappen. Was soll der ganze Käse hier? Also gerade als der mich dann angerufen hat und irgendein Formular nach Paragraph so und so und mit der XY-Nummer, die ich schon wieder vergessen habe, weil es war so eine komische kryptische Abkürzung, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, haben wollen, habe ich gedacht, jetzt reicht's aber langsam. Ist mir alles zu viel. Ich will jetzt hier nicht nur 30.000 Formulare ausfüllen. Und vor allem, ich habe keine Ahnung, was das für eine Nummer sein soll. Ja, genau. Ich noch nie was gehört habe. Was ist das Problem? Die Steuern sind bezahlt. Ja? Also ich meine, ich habe ja die Bestellbestätigung, da ist ja eindeutig drauf, 20% Mehrwertsteuer Deutschland. Oder 19. Also ist ja alles okay. Wo ist das Problem?
Naja, auf jeden Fall wissen wir jetzt wahrscheinlich, ich glaube, ein neues Jolla-Gerät oder sowas wird es dann nicht mehr geben, sondern dann wird es wahrscheinlich nur noch Drittanbieter geben und die wissen dann, wie man so mit sowas umgeht. Also wir wissen auf jeden Fall, die Logistikabteilung bei Jolla ist wahrscheinlich so weit runtergefahren, dass sie so etwas jetzt zumindest nicht drauf gehabt haben, ordentlich zu machen.
Apropos, ich meine, die Jolla Cs sieht jetzt eher so aus, als wären alle verkauft. Ich weiß nicht, wie wir uns vielleicht sonst bei eBay verkaufen, vertickt oder so für teuer Geld. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich so ein baugleiches Aquafisch haben will, weißt du, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, online
zu kommen? Ja, man kann bei eBay Indien, kann man sich das Ganze bestellen. Man muss dazu natürlich dann noch so ein bisschen an Steuern was bezahlen und an Shippingkosten, also an Lieferkosten. Man kann es bestellen, aber man kommt im Endeffekt sogar etwas günstiger weg, als wenn man sich das Jolla C geholt hat. Kriegt dann allerdings nicht diesen wunderbaren, schönen roten Rückdeckel mit Limited Edition draufgedruckt. Das kriegt man also nicht und man kriegt auch nicht sagen wir mal, werbefreie Sailfish US-Version, also ohne Super-Apps.
Es kostet 5.500 Rupien, was auch immer das dann ist.
Ja, kannst du ja mal nachschauen und umrechnen bei Google oder sowas oder bei jemand anderem. Ich glaube, es sind so 70 bis 80 Euro, je nachdem, wie gerade der Tageskurs ist. Und dann kommen natürlich noch Versandkosten dazu und ich glaube, die Steuerkosten muss man noch dazu rechnen, so ein bisschen, also rechnet man nochmal 10 Euro drauf. Aber ich glaube, du kommst damit mit unter 100 Euro kommst du weg. Knapp. Mhm. Und dafür kriegt man ja, wenn man das mal vergleicht, so mit anderen Geräten, kriegt man ein sehr gutes Gerät für den Preis. Also jetzt was wir bezahlt haben, jetzt mit 139 Euro plus Steuern oder 169 Euro, 160 Euro sowas mit Steuern, ist halt so, dass das ein beachtlicher Preis ist. Also wir bezahlen so quasi ein bisschen was drauf dafür, dass wir so eine Limited Edition bekommen. Und man muss ganz klar sagen, in der Preisklasse 160 bis 70 Euro kriegt man teilweise auch viel bessere Geräte aus der Android-Welt. Da fängt schon so die Mittelklasse so ein bisschen an. Und das Gerät selber ist ja unterste Klasse oder Einstiegsklasse. Und dann ist der Preis bis 100 Euro, glaube ich, ein Knüllerpreis für das, was man da bekommt. Aber der Preis bis 170 Euro ist dann zu hoch gegriffen, ganz klar, ganz deutlich. Also wir bezahlen für das Community-Programm, was es wahrscheinlich dann doch noch gibt, die Updates, die wir schneller bekommen als alle anderen. Und diese Exklusivität so ein bisschen bezahlen wir, dann haben wir was drauf bezahlt. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, also, als Community, als Fans im Grunde genommen, können wir das, glaube ich, durchaus machen.
Genau, ich meine, fürs Jolla 1 haben wir auch, kann man heute, will man gar nicht mehr drüber nachdenken, bezahlt. Ja.
Genau,
ja. Und dafür, dass es dann am Ende auch für 170 über den Ladentisch gegangen ist. Also diese 5.500 Rupien sind 74 Euro.
Eben.
Knapp.
Also ein sehr günstiger Preis, muss man ganz deutlich sagen, weil in der Preisklasse findet man, zumindest auf dem deutschen Markt, wenn man sich umschaut, kein Gerät mit 2 GB Arbeitsspeicher zum Beispiel. Und deshalb würde ich sagen, sehr gutes Gerät. Und auch ein Gerät mit Dual-SIM. Vor allen Dingen natürlich auch in Deutschland eine Rarität, so Dual-SIM-Smartphones.
Okay, ja, gut, also wenn ihr euch so ein blau baugleiches Ding holen wollt, dann guckt doch mal danach.
Das einzige Problem, aber noch eine Sache wichtig für Leute, die einen Intex Aquafish kaufen wollen. Ihr kriegt keine Early Access Beta oder RC Releases auf dem Intex Aquafish. Dort kommen also nur die fertigen Releases drauf. Wenn ihr also Beta-Tester spielen wollt oder sowas, nee, das ist mit dem Intex Aquafish nicht möglich.
Ja, ich bin ja auch immer noch Beta-Test angemeldet. Ich habe mich schon gar nicht mehr drum gekümmert gehabt, aber jetzt vorgestern oder so kam die 20248, die auch zumindest, ich habe hier in unser Pad reingeschrieben, der Browser ist kaputt. Das war so, ich mach was auf, tipp was ein und du erwartest irgendwie, dass er dir halt, keine Ahnung, bei irgendeiner Suchmaschine das reinschmeißt, dass du halt das anklicken kannst und der sagt einfach nur, Arschlecken. So, kann ich nicht, kenn ich nicht, was willst du von mir? Keine Seite, ist nicht. Denkst, du kommst schon gar nicht mehr klar, weil du bist so, okay, da ist was ich eingeben kann, das muss eine Suche sein, und dann tut es einfach nix.
Ja.
Das ist so, hä? Dann erstmal geguckt, ja, okay, gibt bei Together natürlich schon, hat es auch schon jemand reingeschrieben und auch wie man es fixt, aber jetzt in der Beta-Variante ist es dann Gott sei Dank auch behoben worden. Jetzt tut der Browser wieder das, was man von ihm in Anführungsstrichen erwartet oder was, ja, schon der allgemeine Erwartungshorizont ist, du hast ein Feld zum Eingeben, also muss, wenn ich da was eingebe, automatisch eine Suche passieren. Ja, früher war das nicht so, aber heutzutage ist das der Erwartungshorizont.
Also die fehlenden gedacht, Suchmaschinen sind wieder da. Ja, die haben einfach vergessen, die Suchmaschinen mit einzutragen. Das ist ja super. Firefox, weißt du, diese Suchmaschine als einzelne Dateien da irgendwie rumliegen. Die hat einer vergessen, in das Archiv reinzupacken und schon gab's halt da keine Suche mehr.
Ja, ich habe ja dann so, ich kenne ja dann Leute, die packen Browser in diesen Jolla Store.
Ja.
Und habe da so ein Webcat runtergeladen und mit dem ging das dann auch natürlich. Aber sollte schon im normalen Browser auch tun. Und ich meine, dass die Karten, also die Here Maps, die offiziell nicht da waren, hat mich auch etwas verwundert.
Ja, das Interessante dabei war, dass die allerersten Leute, es unterschiedliche Berichte gab, die Leute, die vorher kein Jolla 1 hatten, sondern also noch gar kein Jolla-Gerät irgendwie hatten, die hatten das nicht angezeigt bekommen. Und die Leute, die ein Jolla 1 hatten, hatten es angezeigt bekommen. Dann gab es so Überlegungen, liegt's an der Lizenz? Ich vermute sehr stark, es liegt an der Lizenz, aber es liegt natürlich auch daran, dass die jetzt ausläuft, die Lizenz, und das hier natürlich jetzt aufgekauft worden ist von diesem Konsortium und jetzt Here We Go auch rausgebracht haben. Mhm. Und das ist ja auch sofort im Jolla Store gelandet, das Here We Go. Ich glaube sogar auch von offizieller Seite, deshalb gehe ich sehr stark davon aus, dass es so eine Lizenzgeschichte war. Und man findet, dass die alternative Here Maps immer noch im Paketmanager. Das heißt, man kann sich das immer noch nachinstallieren, wenn man denn möchte. Und ich habe es mir auch nachinstalliert, weil ich hatte es am ersten Tag noch, glaube ich, im Store gesehen, aber dann ein paar Tage, eine Woche später, als ich danach gesucht habe, war es aus dem Store verschwunden. Und ich glaube, das war gerade so die Phase, wo das Here We Go dann eingeflossen ist in den Store. Und dann ist halt das andere auch bei mir verschwunden gewesen. Aber okay, ich habe es dann per Paketmanager noch installieren können und es funktioniert. Also gibt's keine großartigen Probleme.
Ja, aber ich meine, gut, für Einsteiger ist es schon mal natürlich erstmal hier die Development-Modus einzuschalten und dann per SSH sich drauf connecten oder irgendwas zu installieren, jetzt nicht so das Netteste
das der Welt. Das Gelbe von Maya.
Aber okay, es ist natürlich eine Community-Edition und da sollte man das ja schon fast erwarten können. Aber es hat mich total irritiert, also Here We Go war noch nicht da und ich hatte überhaupt gar keine Karten-Applikation. Das war halt so schon ein bisschen komisch. Ja,
genau, und dann das stimmt schon. Die ersten 2-3 Tage ist dann sicherlich komisch gewesen, das stimmt, ja.
Ja,
mittlerweile jetzt gibt's halt Here We Go und ja, wir haben dann andere Karten-Apps auch schon drauf installiert, also da gibt's dann halt keine Probleme mehr.
Ja. Genau, okay, dann vielleicht noch, kannst du nochmal vielleicht deinen Migrationsweg erklären oder sonst, nee, so all Probleme sind wir so weit durch, oder? Also sonst ist mir doch eine Sache, du hast gesagt, bei dir ist es nicht so. Ich habe tatsächlich die Ortung, also die GPS-Ortung in Android-Apps, weiß nicht, dauert bei mir ziemlich lange und hat erst irgendwie fast gar nicht funktioniert. Er hat zwar gesagt, er sucht was, aber hat mich gar nicht gefunden. Jetzt nachdem
ja, irgendwie mein Geheimtipp, öffne einfach mehrere von diesen Karten-Apps, die du hast. Irgendeines findet dann schon ein Signal und dann
ja, aber das
haben die anderen auch das Signal.
Ja,
das nee, ist nee, das machst du nur einmal. Also das Problem, was ich am Anfang mal hatte, das war, dass er keine Verbindung bekommen hat. Das liegt einfach daran, dass wahrscheinlich diese RGPS, also Assisted GPS Liste veraltet ist und dass er wirklich nach dem GPS suchen muss.
Ja, muss ja auch explizit einschalten, dass er die von hier irgendwie sich holt und sowas.
Genau, man kann das in den Einstellungen auch nochmal an- und ausschalten, an- und austriggern. Und bei mir war es halt so, dass die Here-Maps-Geschichte nicht funktioniert hatte, also kein Signal gefunden hat. Ich bin dann OSM-End geöffnet habe und es hatte sofort ein Signal. Hm. Also die Android-App hatte sofort ein Signal rausgefunden. Danach hatten alle anderen Apps das auch und ich hatte danach keine Probleme mehr, hat immer sofort ein Signal gefunden. Es sei denn, es ist wirklich sehr stark bewölkt oder du bist irgendwie, was weiß ich, im Keller, dann hast du natürlich kein Signal. Aber ansonsten hatte ich da keinerlei Probleme mit.
Okay, gut. Also ich hatte die ersten Tage nur, also es ging fast gar nicht. Jetzt nachdem ich auch so die Google Services drauf habe und nutzen ein paar Google Service Apps ja auch die, weiß ich nicht, die Dienste, um irgendwie das über WLAN oder sowas zu finden, ich keine Ahnung. Aber scheinbar geht es jetzt auf jeden Fall schneller. Die haben dann auch mal nachgefragt, ob sie das dürfen, sozusagen, also die Android Apps. Und jetzt finden sie schneller ein Signal. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch damit zusammenhängt, dass es bei mir jetzt einfach geht. Nachdem diese Play-Services drauf sind und er sich damit auch über das Internet und GPS und WLAN-Ortung und was auch immer das irgendwie hinkriegt.
Die haben da aktuellere Listen für GPS, also für Assisted GPS in den Play-Services drin.
Ja, vielleicht. Also jetzt geht's auf jeden Fall. Die ersten Tage ging's fast gar nicht. Also in keiner von den Android-Apps hat es funktioniert. Ja, aber vielleicht ist es auch nur noch ein Bug, der sich irgendwie klären lässt. Okay, genau, dann ja, haben wir soweit eigentlich alles.
Ja, ich wollte noch ein bisschen erzählen von wie ich vom Yola 1
genau
zum Yola C meine Daten rübergebracht habe. Weil das war recht spannend, weil zunächst einmal kommt man ja als logisch denkender Mensch auf die Idee, ja, nutzt man die Backup-Funktion. Das Problem ist, damals war halt noch, als ich das Yola C bekommen habe, war das Yola 1 noch auf einer älteren 2.0.1er-Version. Und die haben jetzt bei der 2.0.2er-Version die Backup-Funktion geändert. Und es war halt so, dass das 2.0.1er-Backup nicht mehr in das 2.0.2er-System eingespielt werden konnte. Der erste große Pferdefuß, aber na, ich habe das nur ausprobiert, um zu testen, ob es überhaupt geht, weil das, was ich natürlich machen wollte, war die Bluetooth-Kontaktübertragung, weil das ist die einzige Funktion, die ich auf dem Yola noch nie getestet habe.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, das probiere ich gleich mal aus. Und das hat funktioniert. Also das war kein Problem. Bluetooth bei beiden Geräten angemacht, beziehungsweise die wurden automatisch angemacht, wenn man das ausgewählt hat. Und dann wurden die ganzen Kontakte übertragen. Das klappte also problemlos, dauerte auch nicht sehr lange. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel Infos man zu den Kontakten abgespeichert hat, wenn man da also mehrere Bilder irgendwie abgespeichert hat zu den Kontakten oder einen ganzen Roman als Notizen zu dem Kontakt noch abgespeichert hat, dann dauert es vielleicht ein bisschen was länger. Und natürlich auch die Anzahl der Kontakte, aber also hatte ich keine Probleme mit, was das anging. Und danach habe ich alle Kontakte wieder gelöscht, weil ich ausprobieren wollte, wie funktioniert denn das mit OnCloud oder Nextcloud Einbindung oder Anbindung. Und da war es halt so, man kann also bei Konten CalDAV und CarDAV auswählen. Ich habe, glaube ich, zwei getrennte Konten wieder aufgemacht, also eins, was nur CalDAV macht, eins, was nur CarDAV macht, weil man kann natürlich das auch in Kombination machen, aber ich habe jetzt das immer getrennt gemacht, in dem Fall auch. Und habe dann das Ganze synchronisiert, hat Weichen gedauert, lag wahrscheinlich daran, weil ich nicht eingestellt habe, dass das jetzt sofort synchronisieren soll, sondern nur alle 30 Minuten. Das heißt, ich habe dann eine halbe Stunde gewartet, bis das dann synchronisiert war. Aber dann hatte ich alle meine Kontakte und Kalendereinträge dann auch auf meinem JLAC. Das ging also problemlos. Für Bilder, Videos und so weiter gibt's jetzt neue Funktionen in dem 202er. Das war auch bei dem 20243, was mit dem JLAC direkt ausgeliefert daherkommt. Dabei ist die Unterstützung für OneDrive und Dropbox. Das heißt, du kannst Bilder einfach auf die Dropbox laden oder auf OneDrive laden und ein Konto einrichten und dann kann das synchronisiert werden direkt mit dem Jolla-Gerät. Ich habe es noch händisch kopiert oder die Sachen, die mir wichtig waren, einfach per AirSync rüber kopiert. Das gleiche habe ich auch gemacht für Apps und deren Konfigurationsdateien. Meistens zumindest. Es gibt ja einige Programme. Mein Webbrowser, mein Webcat hat ja zum Beispiel ein Sicherungsprogramm, ein Backup-Manager, wo man dann seine ganze Konfiguration als ZIP-Datei packen kann. Das kann man dann einfach rüber kopieren auf das neue Gerät und dort in der neu installierten WebKit-Version dann einfach importieren und dann kriegt man halt alle seine Einstellungen, Cookies und Passwörter und alles mögliche, was man abgespeichert hat, im Browser dann auch wieder zurückkopiert. Ansonsten muss man halt eben aus dem Local Share bzw. Config-Verzeichnissen des Nutzers dann, des Nemo-Nutzers auf dem Selfish OS-System dann von einem Gerät das auf das andere rüber kopieren. Dann kriegt man seine Konfigurationsdateien für die Apps rüber. Und was die Apps angeht, ich habe natürlich, ich dachte mir, ja, okay, gibt sicherlich eine Möglichkeit, die ganze App-Liste zu sichern, aber ich habe mir dann wirklich alle Apps nochmal einzeln runtergeladen, weil ich dann doch gemerkt habe auf dem JLA 1, ich habe eine ganze Menge Apps installiert, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich die einfach mal einmal installiert habe, getestet habe und dann einfach da irgendwie rumliegen gelassen habe. Das hatte ich da auch so irgendwie so 5, 6, 7 Seiten, wo ich hier rumscrollen konnte in Sachen Apps, obwohl ich dann schon versucht habe, das alles irgendwie in Kategorien und Ordner und Unterordner reinzupacken. Und habe dann die Apps jetzt auf dem JLA C alle frisch neu installiert, die wichtigsten, die ich dann halt eben brauchte. Und ja, das war's im Grunde genommen schon. Es gibt eine Möglichkeit, das per Terminal auch zu erledigen, also sich auf dem JLA 1 Gerät eine App-Liste dann erstellen zu lassen als Textdatei und die kann man dann importieren und dem Paketmanager mitteilen in dem Terminal. Da muss man natürlich Entwicklermodus anmachen, für dass die App-Liste aus der Textdatei installiert werden soll und dann werden die ganzen Sachen einfach runtergeladen und installiert. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Repositories alle aktiviert sind. Also wenn man sich vom Warehouse oder von Open Repos halt viel Software installiert hat, dann müssen die ganzen Paketquellen aktiviert sein, ansonsten funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber das ist so die Migration, also die läuft relativ einfach vom JLA 1 auf das JLA C, was Kontakte und Kalendereinträge angeht, was Apps angeht, muss man ein bisschen selber Hand anlegen oder sich selber vielleicht auch handschriftlich eine Liste machen von Apps, die man braucht. Was Konfiguration für die Apps angeht, das geht relativ einfach, wenn man eben SSH-Zugang hat auf den Geräten und das einfach überkopieren kann.
Okay. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass zwar Dropbox und alles Mögliche geht, aber ein OnCloud Sync-Client ist nicht gleich mit eingebaut. Das ist ein bisschen komisch, oder? Also, warum man den nicht bei Konten gleich mit anlegen kann,
dass es das dann. Weil der einfach kacke ist. Die Dateiverwaltung von OwnCloud ist einfach schon immer kacke gewesen.
Ja, aber auch nicht, wahrscheinlich auch nicht schlimmer oder besser als Facebook, VK-Kontakte, Twitter, Yahoo. Also ich meine, who the fuck is Yahoo? Wer spricht noch Yahoo? Das kriegen sie hin, aber irgendwie den OwnCloud-Client da noch mit reinzupacken, also so schlimm kann es jetzt auch wieder nicht sein. Naja, gut.
Das kommt mit Sicherheit vielleicht irgendwann mal. Ansonsten gibt's halt eben auch natürlich Apps, die man sich besorgen kann, die OwnCloud können. Also, wie heißt der File Manager? Ich hab's vergessen, wie er heißt. CargoDoc. Der kann zum Beispiel OwnCloud auch direkt und hat eine super zweispaltige Ansicht. Da kann man also direkt die Daten auch direkt rüber kopieren. Ja, klappt relativ gut. Was mir bei der Integration momentan bei Dropbox so ein bisschen missfällt, ist, dass ich nicht weiß, wo die Dateien rumliegen müssen, beziehungsweise wie die Dateien exklusiv irgendwie heißen müssen. Wenn ich mir von meinem PC Dateien auf das in der Galerie-App vom Yola C anzeigen lassen möchte. Also da wird anscheinend nur ein Ordner irgendwie gescannt und da kann man halt eben nur die Bilder dann reinkopieren und Videos reinkopieren, damit die dann erkannt werden. Aber normale Textdateien oder sowas, die werden dann nicht erkannt und man kann die dann also in der Integration, die jetzt in Selfish S mit drin ist, nicht anwählen oder aktivieren. Da muss man sich also wirklich dann wieder, wie gesagt, CargoDoc oder sowas installieren, was halt eben dann auf Dateiebene im Dateibrowser dann halt eben ermöglicht, dann auf OwnCloud direkt zuzugreifen. Oder auf Dropbox.
Okay, ja, dann sind wir durch, oder? Oder fehlt dir noch was?
Ich glaube, das beste Feature haben wir noch nicht erwähnt, das ist zumindest, du hast ja gesagt, bei dir war das beim Yola 1 nicht das Problem, aber bei mir war das immer das Problem, dass der Lautsprecher viel zu leise war. Wenn man da mal einen Podcast oder sowas hören möchte, dann hat man da kaum was gehört. Das war zumindest mein Eindruck. Das ist jetzt beim Yola C deutlich besser. Also ich war überrascht, als mich das erste Mal einer angerufen hat, bin ich fast vom Stuhl gefallen, so laut war das Teil. Weil ich hatte natürlich die Lautstärke, weil ich das gewohnt war vom Yola 1. Ja, 80% Standard ist zu leise, mach auf 100. Auf 100 eingestellt und dann ist mir fast, also wirklich, also das Herz in die Hose gerutscht, als es angefangen hat zu klingeln. Und das ist wirklich verdammt laut, dieser Lautsprecher. Also ist auch gut angebracht. Also ich finde den richtig intelligent angebracht, weil der so, ja, ein bisschen was mittig unten angebracht ist. Also ich weiß nicht, ob du andere Smartphones kennst. Ich glaube, das bei den iPhones ist das auch unten angebracht, aber dann so an der Seite. Links oder rechts irgendwie an der Seite der Lautsprecher und ja. Bei anderen ist es auch so. Das sorgt dafür, wenn du es in der Hand hältst, dass du meistens den Lautsprecher irgendwie verdeckst und du das Telefon umdrehen musst oder sowas. Zumindest habe ich das bei vielen Geräten, die das nur an einer Seite haben. Das Problem unter anderem auch beim Yola 1 hatte ich das Problem, dann muss ich das in eine andere Hand nehmen oder andersrum halten, damit ich den Lautsprecher nicht verdecke. Das habe ich jetzt hier nicht gehabt, weil das so ein bisschen mittig ist und dadurch halt eben nicht das Problem, dass ich den Lautsprecher verdecke.
Also aber das, auch nicht ganz.
Ja, auch nicht ganz. Also wenn du wirklich Gaming machst und zwei Daumen brauchst, die auf dem Touchscreen rumtippen, dann kann es mal sein, dass du wirklich dann mit deiner Hand dann den Lautsprecher doch ein bisschen was zudeckst. Aber wenn du so ein Video nur anschaust und das Gerät an den Seiten hältst, dann hast du das Problem nicht, weil du halt eben an den Seitenkanten quasi, wo dann halt eben dein Zeigefinger zum Beispiel dein Zeigefinger dran hält, da eben kein Lautsprecher ist, sondern der weiter mittig ist. Also zumindest meiner Erfahrung nach ist der Lautsprecher ein bisschen was besser angebracht als bei dem Rest von den ganzen Geräten, die ich so kenne, auch inklusive dem Yola 1, weil man das nicht so einfach verdeckt dann. Und natürlich laut, ist es verdammt laut, auch für, wenn man mal Freisprechsachen machen möchte, im Auto sitzt und Freisprecheinrichtung benutzen möchte, der Lautsprecher ist ausreichend laut, dass man da auch jemanden verstehen kann mit. Und was aber fehlt, ist natürlich bei solchen Lautsprechern üblich, gerade bei Billiggeräten oder bei solchen billigen Smartphones oder günstigen Smartphones, ist der Bass. Also da ist keiner vorhanden. So gut wie keiner vorhanden, kann man mal so sagen. Es ist nicht unbedingt sehr störend, aber wenn man schon mal bessere Lautsprecher an so einem Smartphone gehört hat, dann merkt man das doch durchaus, dass da viel Bass fehlt. bei dem Gerät. Aber ansonsten ist es stark verständlich, sehr laut, sehr gut. Musik drüber hören kann man auch, aber es ist eher was optimiert für Sprache. Also Mitten und Höhen sind da sehr stark betont drin. Und teilweise sogar, wenn man Musik ein bisschen was zu laut macht, kann es sogar sein, dass es ein bisschen was übersteuert. Gerade die Höhen dann so ein bisschen was übersteuern und dann hat man so ein dann klingelt's nicht, da klingelt nicht nur der Klingelton, sondern klingelt's auch in den Ohren.
Okay. Ja, dann haben wir so ein rundes Ding, mal alles besprochen, was es zum Jolla C mit der aktuellen Software so zu hören und zu sagen gibt. Wie gesagt, auf der einen Seite ist es halt somit das freiste Linux-Device, was es da draußen gibt und dementsprechend macht es Spaß.
Also da würde ich jetzt widersprechen, ja, dass es das freieste wäre, aber das, es ist zumindest okay.
Das freiste, verwendbarste.
Das ist, davon. Das stimme ich zu.
Muss man immer noch ein paar Abstriche machen, aber zumindest das, was dann doch noch am besten aussieht und sich am einfachsten verwendet lässt mit. Und ja, wenn man sich mal an diese Wischgesten und sowas gewöhnt hat, dann ist man auch recht schnell damit. Macht auf jeden Fall Spaß, damit rumzuspielen. Und auf der anderen Seite, ich meine, wer es will, wie gesagt, kann da die ganzen Google-Sachen draufkleben und dann fühlt es sich fast an, also zumindest sagen wir mal zu 90% wie so ein Android. Ja.
Niemand zwingt euch dazu, ihr müsst das nicht machen.
Nee, ihr müsst es nicht, genau. Ich hab's ja bei meinem Jolla 1 habe ich es auch nicht gemacht, beim 2 habe ich es jetzt, oder bei dem C Community Edition, habe ich das jetzt tatsächlich mal gewagt. Und wie gesagt, vielleicht nicht 90, aber 80%. 80% fühlt sich dann an wie ein normales Android-Gerät, ja, alle Spiele, alles drauf, und natürlich geht alles an die Google Cloud, aber dann, ja, funktioniert es wie so ein Android-System halt auch, plus dass es da drunter liegende Systeme immer noch SSH-Zugang habt und schöne Dinge tun könnt, wenn man das dann will. Wem das alles egal ist, der kann natürlich jedes Telefon benutzen, was er mag, ja, das ist jetzt hier nur mal ein Beispiel und ich hoffe, ihr habt trotzdem. Ja,
ich weiß auch nicht, wie wir die Leute dazu zwingen können.
Nein, um Gottes Willen.
Nur das Jolla.
Niemand. Ich hoffe, ihr habt trotzdem beim Durchhören, auch wenn ihr jetzt mit diesem ganzen Jolla Selfish Zeug überhaupt da nichts anfangen könnt, einfach gesehen, jo, es gibt da draußen noch was und es gibt da zumindest auch was doch eine Menge Leute anspricht, und wo es zumindest zurzeit noch eine aktive Community gibt und es ja auch mit Intex jetzt einen Hersteller gibt, der das zumindest in größeren Stücken auch in Indien verkauft. Und ja, hoffen wir mal, dass selbst wenn es nur eine kleine Nische ist, sich da noch jemand festsetzt, der halt gegen dieses Duopol iOS, Android nochmal irgendwas tun kann, weil Microsoft hat aufgegeben, BlackBerry hat aufgegeben, da ist sonst nichts mehr, ja. Und schon aus der Perspektive gefällt mir das, dass es da einfach noch was anderes gibt.
Ja gut, sagen wir mal, da sind noch ein paar andere Sachen, aber das sind so Player, die da nicht so gut sind. Also mir fällt noch Ubuntu ein, so ein bisschen.
Ja.
Aber die dümpeln da auch irgendwie.
Können wir immer wieder drüber reden? Ich meine, wir sind da ähnlicher Meinung. Ich würde es denen total gönnen und hoffen, aber zurzeit sieht es ja immer nicht so danach aus, obwohl sie immerhin immer noch weitere Geräte mit Partnern auf den Markt schmeißen. Und die Software wird jetzt auch langsam so ein bisschen besser, aber es ist bei weitem immer noch nicht da, wo Selfish schon ist. Ja.
Das stimmt, ja.
Und dementsprechend ist Selfish jetzt bei Radiotux auch so ein bisschen überproportional dabei. Vielleicht sollten wir uns doch noch mal so ein bisschen mehr dem Ubuntu-Zeug widmen, aber vielleicht, wenn die Software noch ein bisschen besser geworden ist und vielleicht, wenn da noch mal
vielleicht beim größeres nächsten Spitzenklassenmodell was rauskommt.
Genau. Ich meine, man liest ja auch immer, dass da Over-the-Air-Updates kommen, die einiges besser machen. Aber so richtig begeistert habe ich da jetzt noch keinen
gehört. Ja, ich glaube, das Hauptproblem an dem ist, dass wenn die Geräte rauskommen, die OS-Version noch so im Beta-Stadium ist und alles ruckelt und langsam ist. Und erst dann über nach 2, 3 Updates oder sowas dann die Geschwindigkeit in Ordnung ist. Aber dann sind natürlich die ganzen Leute, die sich das als Review oder als Test mal geholt haben, dann natürlich schon weg. Und dann macht da keiner mal einen neuen Test oder mit. Und das ist das eine. Das andere ist, ich glaube ganz klar, das App-Ökosystem sieht so aus, dass Selfish OS deutlich besser aufgestellt ist, deutlich mehr native Apps hat, die nicht nur Webseiten sind oder Weblinks sind. Und das ist, glaube ich, das größte Problem bei Ubuntu momentan, dass eben das, ich rede nur vom Nativen, ich rede noch nicht mal von dem Android-Gedönse, was man sich auf Selfish OS auch antun kann, was natürlich dann auch einen großen Markt öffnet. Aber das ist schon ein großer Unterschied. Man hat, muss man auch ganz deutlich so sagen, Leute, die auch erfahrener sind, was die Nokia-Geschichte angeht, Memo-Migo-Geschichte angeht, die erfahrener sind in Sachen Mobilprogrammierung für eben solche Geräte. Und bei Ubuntu Touch sieht es halt so aus, dass da auch viele Leute dann meinen, jetzt große App-Entwickler zu sein, und das, was sie geschafft haben, ist halt eben nur einen Link in einem Webbrowser zu schaffen und der eben auf einen bestimmten Webdienst dann linkt. Naja, das ist so mein Eindruck zumindest, was das angeht. Der andere Eindruck ist halt auch so, dass Canonical so ein bisschen eine seltsame Strategie da irgendwie verfolgt, was das angeht. Und das Tablet, was sie jetzt zum Beispiel rausgehauen haben mit dem mit dem Convergence-Ansatz, was aber
der geil ist.
Also der richtig geil ist geil, aber das Tablet ist halt underpowered. Da kannst du das ruckelt das wie Sau und da kannst du halt eben sowas nicht machen. Also Canonical sich so eine Hardware genommen hätte wie das Yola-Tablet, wo ein x86-Prozessor drinsteckt, der ordentlich Leistung bringt, 2 GB Arbeitsspeicher. Aber da kannst du nicht so einen MediaTek-Prozessor nehmen, der halb so schnell und ein Viertel so schnell ist wie das Yola-Tablet zum Beispiel, und dann versuchen, da richtig Desktop-Anwendungen mitzumachen. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist das, was man denen vorwerfen muss, dass sie eben nicht gute Publicity machen für ihr Ubuntu Touch, weil sie wissen müssten, okay, ganz zu Anfang hätte ich sagen können, okay, wir müssen irgendwie das unter die Leute bringen, irgendwie, dann nehmen wir auch jeden Schrott und Hauptsache, wir kriegen es unter die Leute gebracht. Aber es ist jetzt an dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich so ein bisschen was an die Qualität, auf die Qualität achten müssen. Und wenn ich das so mal vergleiche, selbst das Yola 1, das ja damals ausgeliefert worden ist mit der Beta-Software, das ist so das, was man bei Canonical kriegt, wenn man sich ein finales Produkt holt. Und das kann einfach nicht sein. Das darf einfach nicht sein, dass man so ein Produkt dann bekommt. Das war beim Tablet so, was sie als letztes rausgegeben haben. Und das war bei den Meizu-Geräten so, oder bei dem, ich glaube, Meizu MX4 irgendwas Pro-Gedönse. Das war da genauso. Und jetzt bei dem neuen, hoffentlich wird es dann besser. Zumindest von den Specs her sieht es sehr gut aus. Es muss halt jetzt nur noch, müssen die Ressourcen, die da sind, auch vernünftig genutzt werden. Es muss optimiert werden. Dann hat das auch mit Canonical und Ubuntu eventuell eine Chance. Aber dann nur, wenn genug Leute begeistert werden können für eben App-Entwicklung und so.
Ja. Ja, also wie gesagt, wir gucken uns das gerne nochmal öfter und weiter an. Insbesondere, wenn da noch was passiert. Aber wir haben ja auch schon mehrfach drüber geredet. Jetzt sieht es immer noch leider noch nicht so gut aus. Aber also der Convergence-Ansatz und so ist geil, will ich haben, ja, aber wenn dann nicht die richtigen Geräte dabei sind und dann halt auch nicht die richtigen Apps laufen. Und ihr habt ja gesehen, selbst ich habe jetzt auf dieses Jolla C doch es ver-Androidisiert. Man braucht halt doch ab und zu mal doch noch so ein paar Android-Apps, die halt nicht portiert sind.
Wir treiben dir das schon aus.
Ja, ist okay.
Mit der Zeit her.
Bei dir ist jetzt das Jolla ist jetzt dein Haupttelefon, oder? Weil du bis vor kurzem ja immer noch dieses BlackBerry-Zeug verwendet hast.
Ja, nee, ich habe quasi zwei. Ich habe das BlackBerry quasi als Arbeitsmaschine für meine Arbeit, weil ich sehr viel schreiben muss und tippen muss. Dann macht so eine physische Tastatur Sinn, auf E-Mails antworten, im Forum was einzutippen. Das ist einfach nur so Arbeitstiergedönse, und Haupttelefon für den Rest, für private Nutzung, ist halt das Jolla. Jolla C.
Okay.
Jetzt in dem Fall das alte Jolla damals, jetzt das Jolla C.
Okay. Ich muss mal gucken. Also ich renne jetzt mit zwei Telefonen rum. Ich habe es noch nicht mich getraut, hier das eine liegen zu lassen. Muss mal sehen, was der Langzeittest sagt. Ich habe es ja jetzt erst knapp eine Woche noch nicht mal wirklich intensiv, weil ich auch unterwegs war, testen können. Also im Endeffekt waren es jetzt nur 3 Tage bisher im wirklichen Test und dementsprechend konnte ich da noch nicht so viel mit rumspielen wie gewollt. Aber ich meine, dadurch, dass ich halt auch schon das erste Jolla hat, fühlt sich vieles schon wie zu Hause an. Ja. Aber ja, man braucht halt schon so die Apps, an die man sich gewöhnt hat und
Ja, genau, das habe ich ja in meinem Fall auch. Genau. Und das sind meistens native Apps.
Ja,
so. Zum Glück.
Ja.
Und wenn eine App mir nicht gefällt, beziehungsweise ich eine App nicht finde, schreibe ich mir selber eine.
Genau, das ist auch.
Oder korrigiere gut. Eine. Das hat mir zum Beispiel bei dem Programmchen 9Gag, das mit diesen lustigen Bildchen und Filmchen und sowas. Das hat einfach nicht mehr funktioniert, weil die irgendwann mal von GIF auf MP4 oder auf WebEmbs umgestiegen sind, was Videochens angeht. Und da habe ich mir einfach gedacht, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann 2 Wochenende dran gecodet, um das irgendwie zu implementieren. Und seitdem funktioniert es bei mir auch mit diesen Geschichten. Das heißt, man kann da auch richtig einsteigen, wenn man irgendwie App-Entwicklung machen möchte. Das ist da auch sehr interessant. Also es ist nicht nur Community-Spaß und was Neues ausprobieren, sondern wenn man mal was entwickeln möchte, kann man das auch mit dem Jolla C machen.
Genau.
Ja, ich glaub, deswegen wir haben wird ja auch dieses kurze USB-Kabel ausgeliefert. Das ist ja ein reines Entwicklungs-USB-Kabel. Weil das kannst du, das passt ja noch nicht mal
ausgepackt.
Das passt ja, das ist so, also ich weiß noch nicht, das ist 10, 20 Zentimeter lang, ich weiß es nicht. Also das ist wirklich sehr kurz. Es passt noch nicht mal, wenn ich meine Steckdose, also das Jolla würde in der Luft hängen, wenn ich das da einstecken würde. Direkt an der Steckdose, weil die Steckdose zu hoch ist. Also würde nicht mal auf den Boden gehen. Also so kurz ist das Kabel. Das heißt, es ist ein reines Entwicklungsgedönse-Kabel. Und aber das Jolla C selber ist kein reines Entwicklungsgerät, sondern es ist ein Community-Gerät. Also auch für die Community gedacht, die dann auch noch ein bisschen experimentieren möchte, Beta testen möchte oder sowas.
Genau. Naja, deswegen gibt's ja auch nur limitierte Gewährleistung und sowas. Also da gab es auch einige, die sich gewundert haben, warum kauft ihr so ein Zeug? Da ist doch nicht so, als würde man jetzt ein Samsung-Phone kaufen und so.
Nee,
wobei das ist natürlich auch nicht.
Klar. Wobei das natürlich alles hier, wir müssen natürlich die gesetzlichen Verpflichtungen, die Jolla damit eingeht, natürlich auch nicht vergessen. Das heißt, im Grunde genommen sind wir nicht deutlich schlechter gestellt als das, was andere Firmen auch anbieten. Nur andere Firmen bieten dann on top von dem gesetzlichen Kram dann auch noch ihren eigenen zusätzlichen Kram an. Und also wenn was kaputt geht, wird's eingeschickt und dann wird's da auch sicherlich repariert bei Jolla. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja. Okay. Ja, dann Klappe zu, Affe tot.
Ja. Ich kann nur noch einen Hinweis vielleicht geben, die ganzen Links, auch mit, wer das mal in Bewegtbildern sehen möchte, das Jolla C. Ich habe da ein paar Reviews gemacht, ein paar Tests gemacht. Die Videos werden alle in den Shownotes dann zu finden sein.
Genau. Ja. Dann war das soweit zu unserem Jolla C Review und ich meine, wenn ihr nichts mehr hören wollt davon, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben, sagen, jetzt habt ihr genug davon, ist auch okay, aber deswegen besteht die
Sendung. Und wer noch nicht genug hat, der kann sich drauf freuen, es wird mit Sicherheit noch ein Gerät rauskommen in diesem Jahr und ich vermute, der Firmenhersteller fängt mit F an und kommt aus Holland.
Meinst du? Meinst du, dass sie das machen?
Ich bin mir relativ sicher. Die Gespräche dafür laufen schon und es ist nur eine Frage der Zeit.
Okay, sind wir mal gespannt. Ja, darüber haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Das ist Fairphone 2.
Ich hoffe, dass der Preis dann ein bisschen was sinken wird, weil das wäre so, wenn es nur 500 kosten würde, würde ich sagen, scheiß drauf, hole ich mir.
Okay.
Jetzt ist es über 500 und dann ist es so ein bisschen so, schade ums Geld.
Aber dann reden wir nicht wieder 2 Stunden drüber, sondern
nee, dann nur eine machen halbe. Wir 4.
Okay. Okay, jetzt machst du den Hörern, glaube ich, langsam Angst. Ihr könnt jetzt aber noch ein bisschen abgleiten mit Anne Trackle und Missy MTN. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie aussprechen kann. Also ein bisschen freier Musik, weil die Sendung besteht ja immer aus mehreren Teilen. Also jetzt etwas freie Musik zum Hören. Auch die Links findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und danach beschäftigt sich Robert nochmal mit Audio-Devices, die man so an Linux und BSD hängen kann. Er ist ja eher der BSD-Mensch bei uns im Team. Aber die meisten Geräte funktionieren auch unter
wir
Linux.
Wir sind ja tolerant.
Garantiert. Genau, wir sind ja tolerant. Ja. Auch wenn du ein Android-Phone benutzt, bist du bei uns willkommen.
Genau.
Genau, das kann man auch nochmal sagen. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr Lust habt, über irgendein bestimmtes Thema mal zu reden oder einfach mit uns Faxen zu machen. Oder auf irgendeine Veranstaltung zu gehen und Interviews zu machen, schreibt uns einfach eine Mail oder meldet euch in den Kommentaren. Sind wir auch gerne froh. Wie gesagt, zurzeit sind wir so ein Viererteam, aber gerne sind wir da, ja, wer mal mit, wieder mitmachen möchte oder mitmachen möchte, sich über irgendein Thema auch unterhalten möchte, gerne einfach melden. Gut, dann vielen Dank, Leszek.
Ja, kein Problem.
Und wir hören jetzt Missy MTN. Spaß.
Ja, servus, hier ist der Robert und ich möchte kurz mal im Bereich Audio über nicht nur über Software reden, eigentlich gar nicht über Software reden, sondern über Hardware, sprich Audio-Interfaces. Denn das ist ein Thema, was ich glaube, dass in unserem Bereich Linux, Unix eigentlich viel zu wenig angesprochen wird, aber ein sehr wichtiger Bereich ist, denn vor der Digitalisierung, vor dem Computer ist immer noch ein analoges Mikrofon, das natürlich Informationen ordentlich aufnehmen soll. Und je besser man das tut und je besser da die Hardware ist, umso besser klingt das Ganze am Ende und so weniger Arbeit haben wir hinten raus, wenn wir das Ganze nachbearbeiten müssen. Ja, Audio-Interfaces. Warum Audio-Interfaces? Es gibt doch die Möglichkeit, mit einem Headset zu sprechen. Manchmal sieht man ja auch in vielen YouTube-Videos, die Leute setzen sich einfach ein Headset auf und wunderbar, alles ist grün und wir können wunderbar reden, das ist richtig. Ich möchte ja auch nicht die Headsets verteufeln, nur ich denke mal, wir müssen da uns den Bereich anschauen. Für welchen Zweck wollen wir gerne das Ganze verwenden? Und ist es da nicht sinnvoller, etwas mehr zu investieren, aber dann auch mehr davon zu haben? Gut, fangen wir doch einmal an, gleich mit den Headsets. Ja, Headsets haben ihre Berechtigung, sind einfach, sind schnell und können an jedem Rechner angeschlossen werden, sprich Headset in den Mikrofoneingang, Headset, zweiter Headset-Eingang, Ausgang in den Kopfhörer-Ausgang, in den Line-Ausgang, wenn der das eben kombiniert, aufsetzen, Software einschalten, Skype starten und schon kann man loslegen. Wunderbar, geht, funktioniert, man kann sofort loslegen, auch egal, ob man Linux hat, ob man ein BSD hat, ob man Windows hat, Software starten und es geht los, das ist richtig. Der Nachteil daran ist aber nur, wir benutzen Onboard-Hardware, die zur Digitalisierung und auch zur Analogisierung dient und diese Hardware ist größtenteils sehr reduziert in ihrer Leistung. Sprich, es werden mobile Chips verwendet, die in ihrer Arbeitsweise zwar ihren Job machen und mit gewissen Einstellungen, auch in CD-Einstellungen mit 16-Bit, 44,1 Kilohertz, Stereo, ihren Job machen. Aber möchte man zum Beispiel mehr rausholen, möchte man professioneller arbeiten und sei es nur, man möchte ambitioniert sein Hobby wie einen Podcast machen, dann kann man auch sagen, okay, 44,1 Kilohertz und 16-Bit reichen mir nicht aus. Und da kommt man bei Laptop-Chips zum Beispiel, Audio-Chips oder bei der Onboard-Soundkarte, kommt man dann doch an ihre Grenzen. Ab und zu bekommt man noch die Möglichkeit, bei neueren Boards mit 48 Kilohertz zu samplen, aber mit der Bitrate, sprich mit dem Dynamikumfang, wird es dann schon schwieriger. Aber für Sprache vollkommen ausreichend. Sprich, wenn wir Sprache aufnehmen und wenn wir das Ganze zur Konferenz nehmen, so wie beim Telefon, kann man das machen, ist überhaupt kein Problem. Ja, ich finde sogar, gerade wenn man Videokonferenzen macht, gibt es ja auch viele USB-Webcams, die ein Mikrofon drin haben. Absolut in Ordnung, kann man sofort verwenden. Skype erkennt ja auch schon die Mikrofone der Webcam und kann man verwenden, weniger Kabel, weniger Zeug, was man braucht. Man kann ein bisschen freier reden. Wenn die Boxen gut eingestellt sind, gibt's keine Rückkopplung. Und dann kann man ganz frei reden. Da braucht man nicht einmal einen Kopfhörer dazu. Funktioniert wunderbar. Gut, warum soll ich jetzt also ein externes Audio-Interface nehmen? Und was gibt es denn da für Lösungen? Also, wie bereits gesagt, ich auch meine Beiträge, die ich für Radio Tux mache oder wenn wir in einer Sendung machen, muss ich sagen, verwende ich von meiner Seite her ein externes Audio-Interface mit einem Mikrofon. Ich arbeite auch eben im Audiobereich des Öfteren und habe da eben meine Passion und verwende dort gute Kondensatormikrofone eben für einen für mich schönen Klang. Und dafür brauche ich einfach ein leistungsfähiges Gerät. Nicht nur deswegen, weil Mikrofone über XLR-Stecker verfügen, die überhaupt nicht kompatibel sind zu den Klinkenstecker. Oder wenn ich jetzt auch hier ein Kondensatormikrofon habe, das gar nicht an einem Computer betrieben werden kann, denn dazu brauche ich auch eine bestimmte Betriebsspannung, die sogenannte Phantom Power. Das kann mir eine normale Onboard-Grafikkarte oder eine Onboard-Audio-Karte oder eine Steckkarte, wenn man das investieren möchte, selten bieten im Heimbereich. Spezielle Audio-Karten, die es gibt, gibt es einige, zum Beispiel von Maya, die können das liefern, sind aber spezielle Audio-Karten, da wo man muss man auch schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Gut, also auch erster Punkt. Analoge Hardware wie Mikrofone, die für Sprachaufnahmen verwendet werden oder Gesangsaufnahmen, Kondensatormikrofone können gar nicht betrieben werden mit Onboard-Hardware. Hier bräuchte ich externe Hardware, die eben die Mikrofone zum Laufen bringen, wo ich aber auch gute Qualität bekomme. Des anderen, ein externes Audio-Interface kann man ja fast so sehen wie einen externen Rechner, der für mich die ganze Wandlung übernimmt. Sprich, ich habe Rechenpower, die ausgelagert wird und über einen Bus, USB häufig oder Firewire, eben an meinen Rechner übertragen wird. USB 2 bietet schon mit seinen Bandbreiten genügend Rechenpower, um ordentliche Aufnahmen zu machen. Zweikanalig oder mehrkanalig, je nachdem, bis zu einem gewissen Grad kann man hier wunderbar mit USB 2 arbeiten. USB 3 ist ja auch schon da mit höheren Geschwindigkeiten. Auch hier sind mehrkanälige Aufnahmen wunderbar möglich. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Mit USB Audio Interfaces sind Mehrkanalaufnahmen möglich. Was sind Mehrkanalaufnahmen? Sprich, wir können nicht nur ein Mikrofon aufnehmen, wir können 2, 4, 8, es gibt sogar 16 fache USB-Audio-Interfaces, also bis zu 16 verschiedene Signalquellen, Monosignalquellen aufnehmen oder 8 Stereosignalquellen, die über einen Bus direkt in unser System eingeschleust werden mit einer wunderbaren, professionellen Qualität. Da ist auch schon der dritte Punkt. Die technischen Daten von Audio-Interfaces sind heutzutage in bezahlbarem Bereich. Fangen die an bei 96 kHz, da sind auch 24-Bit Dynamikumfang, wenn nicht sogar 32-Bit Dynamikumfang mit drinnen. Sprich, hier sind wir in einem Bereich drinnen, der wirklich auch an professionelle Qualität herangeht. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir können im Klang hochwertigere Aufnahmen machen, mit mehr Dynamik, mit mehr Lautstärkenunterschiede, die in einer sehr guten Qualität aufgezeichnet werden. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir können die nicht nur aufzeichnen, sondern entweder direkt über ein sogenanntes Direct Monitoring direkt im Interface an unseren Kopfhörer schicken, um dort abzuhören. Oder auch eben, wenn wir schon mit Signale aufgenommen haben, über diesen USB-Bus gleichzeitig Signale an das Interface zu schicken, um diese am Kopfhörer abzuhören und Aufnahmen dazuzunehmen. Sprich, wenn wir zum Beispiel, typisches Szenario im Studio, wir möchten gerne im Heimstudio, im semiprofessionellen Studio arbeiten und nehmen gewisse Instrumente auf, können wir die jetzt dann wunderbar mit dem Kopfhörer abhören und können dazu dann das nächste Instrument einspielen oder der Sänger kann dazu singen und das alles über ein recht einfaches, simples Interface. Das ist eine sehr praktische Lösung, sehr schöne Lösung, denn wir können hier sehr flexibel arbeiten, müssen nicht ein kompliziertes Setup aufbauen mit verschiedenen Kabeln und so, sondern wir haben eine zentrale Schnittstelle, das ist das Audio-Interface, an dem wir die Sache anstöpseln. Es ist kein Problem, an dem Audio-Interface Mikrofone anzuschließen oder Signale wie ein Keyboard oder sei es ein MP3-Player, den wir gerne, wo wir Musik einspielen möchten, oder andere Signalquellen, ein Kassettenrekorder oder ein Schallplattenspieler, das können wir anschließen über entsprechende Schnittstellen und direkt verwenden und das Ganze auch im Live-Betrieb direkt abhören. Das ist natürlich mit einer normalen, konventionellen Audio-Hardware, die am Rechner onboard mitgeliefert wird, nicht möglich. Und das ist eben ein Punkt, der eben wunderbar über solche Audio-Interfaces abgebildet wird. Auch haben diese Audio-Interfaces Ausgänge, Klinkenausgänge meistens, über die wir dann das Signal zu Verstärkern schicken können und dann auch zu einer besseren Anlage, auch zu einer normalen Heimanlage, wenn man möchte, schicken kann und dann gleich auch auf die Boxen wiedergeben kann, wenn man möchte, und hier auch das Signal abhören kann. Also wir haben ausgelagert unsere Signale, die Verarbeitung wird ausgelagert, wir können verschiedene Signaltypen zusammenfassen, wir können sie auch vormischen in der Lautstärke, wir können wir können bessere Mikrofone verwenden, um hier eine professionellere Aufnahme zu machen. Und jetzt ist die Frage, was muss jetzt dazu ein Audio-Interface können? Oder was muss das Audio-Interface auszeichnen, damit wir es überhaupt verwenden können? Ich zum Beispiel verwende ein USB-Audio-Interface von der Firma Focusrite, das nennt sich das Scarlett 2i2. Für mich jetzt, ich mache ja mehrere Podcast-Sendungen, mache auch ein paar Aufnahmen, immer für mich im Studiobereich, im Heimbereich, wo ich kein extra Studio und kein extra Regieraum habe, alles in einem Raum. Da reicht mir ein Interface aus, mit dem ich zwei Kanäle habe und sprich, ich habe zwei Möglichkeiten, Signale in den Rechner hineinzubringen, habe einen Kopfhörerausgang, über den ich abhöre, und das Ganze funktioniert wunderbar. Warum habe ich mich für dieses Focusrite entschieden? Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und an den verschiedenen Herstellern habe ich nachgelesen, habe verschiedene Berichte gelesen. Es gibt ja zwei wunderbare Verkäufer im Music-Bereich in Deutschland, die sehr professionell auch hier einen unterstützen. Das ist Just Music und Thomann, also Läden, die wirklich für Profimusiker eben da sind. Und für mich war das Einfachste das, ich bin mit meinem Linux-Laptop, das war eine OpenSUSE, oh, lasst mich raten, 10 irgendwas, bin dort hingegangen, habe gesagt, ich möchte gerne ein Audio-Interface testen an meinem Laptop, welches, wenn eins funktioniert, dann kaufe ich das. Und die waren sehr kulant und haben gesagt, wunderbar. Und ich habe auch schon gesagt, ich weiß, ich möchte gerne die Focusrite-Geräte testen, denn diese sind USB-Audio-compliant, sprich die entsprechende USB-Audio-Klassifikation. Das ist ein Standard, der definiert wurde. Und wenn ein Hersteller von Audio-Devices eben sagt, er ist USB-Audio-kompatibel, dann sollte der Treiber, der Standard-USB-Treiber, der im Kernel von Linux mitgeliefert wird, sofort dieses Gerät erkennen und mit dem arbeiten können. Und wir haben das Gerät angeschlossen. Ich habe nur noch den USB-Audio-Treiber in den Audio-Einstellungen nachgeladen. Zur Sicherheit habe ich nochmal neu gestartet, denn ich wollte ganz sauber das ganze Setup hochstarten. Er hat Mikrofon angeschlossen. Ich habe mein Audioprogramm gestartet, wir haben die Lautstärke hochgedreht und sofort war das Signal in meinem Programm drinnen. Und das hat mich sehr gefreut, denn so wusste ich, dieses Gerät funktioniert wunderbar mit Linux und hat auch sogar eben, ihr wisst ja, ich bin ein Unix-Fan und verwende es hier auch direkt mit einem Mehrkanal-Audioprogramm ohne Probleme, was Wiedergabe, was Aufnahme angeht, mit 44,1, 48 Kilohertz. Ich kann sogar 96 Kilohertz mit 24 Bit aufnehmen. Also wirklich, dieses Interface ist kompatibel zu dem Standard und funktioniert out of the box wunderbar. Ich denke mal, mit der aktuelleren Kernel-Versionen, dass auch das Interface auch keine Probleme macht, denn der USB-Audio-Standard ist eigentlich als Standard definiert. Es sollte so funktionieren. Ja, da kommen wir schon zu dem Punkt, auf was sollte ich denn achten, wenn ich ein Interface kaufen möchte? Also auf alle Fälle solltet ihr darauf achten, da kann man dann auch den Verkäufer ansprechen, ob denn das Audio-Interface dem USB-Audio-Standard entspricht. Wenn ja, Laptop mitnehmen und fragen, kann ich mal ein Audio-Interface ausprobieren? Das sollte eigentlich in der Regel kein Problem sein. Haben wir das getestet oder möchten wir das testen? Sind wir gerade dabei, es zu testen? Ein guter Tipp. Es gibt ja verschiedene Audio-Engines, mit denen man arbeiten kann. Im Linux-Bereich ist es ja ALSA, es gibt OSS und es gibt diverse Audio-Engines jeglicher Couleur, mit der man arbeiten kann. Meine Empfehlung aus dem Audio-Bereich heraus, aus der Erfahrung heraus, die Audio-Engine, mit der man sehr gut arbeiten kann und die sehr flexibel ist, was die Kommunikation der Programme untereinander angeht, das ist Jack. Denn ein Programm, das mit der Jack-Engine arbeitet, bietet seine Schnittstellen an und so kann ich eben die Audioprogramme untereinander besser verknüpfen und kann sie auch direkt mit der Hardware, sprich mit dem Audio-Interface verknüpfen und kann das Signal in jedes Programm hineinschieben, so wie ich es möchte. Und das Ganze sogar mit einer Realtime-Funktion, die ich im Moment so bei mir noch nicht verwenden musste. FreeBSD tut sich etwas schwer mit der Realtime-Funktion von Jack. Ich habe aber bis jetzt bei meinen Aufnahmen noch keine Probleme gehabt, hier Delays oder Verzögerungen zu haben. Mit meinem i7-Prozessor, den ich hier habe, konnte ich wunderbar Signale reinschicken in guter Laufzeit mit Effektprozessoren, mit DSPs, mit Nachbearbeitung, mit Effekten aus anderen Programmen, ohne dass ich hier größere Verzögerungen hatte. Ja, meine Empfehlung, wer gerne andere nehmen möchte, das kann funktionieren, wenn der Treiber da ist und wenn das Audio-Interface angesprochen wird, wird das wahrscheinlich funktionieren. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Jack gemacht und das kann ich jedem ans Herz legen, funktioniert wunderbar. Ja, welches Audio-Interface soll ich denn jetzt nehmen? Es gibt mittlerweile sehr viele. Es gibt USB-Mikrofone, es gibt reine Audio-Interfaces, es gibt Firewire-Interfaces. Ja, welches ist jetzt geeignet für mich? Welches ist für meinen Zweck denn das Beste? Das ist jetzt nicht so leicht zu sagen. Da muss man sich selbst erstmal überlegen, was möchte ich denn überhaupt machen? Bin ich jemand wie zum Beispiel ein Podcaster, der gerne, der hauptsächlich Podcasts macht, also Sprache aufnimmt, vielleicht ein paar Geräusche dazu, der eigentlich alleine arbeitet, dann bieten sich zum Beispiel USB-Mikrofone an. Also Mikrofone, die das Audio-Interface schon mit drinnen haben, das Ganze mit einer USB-Schnittstelle eben kombinieren und die schließt man an. Hat man die USB-Audio-Kompatibilität drinnen, wird das als eigenes Interface erkannt und man kann sofort loslegen. Möchte man zum Beispiel mehr draus machen, also nicht nur podcasten, sondern auch sich überlegen, ja, ich möchte gerne auch ein bisschen Musik aufnehmen oder ich habe des Öfteren Partner mit bei meinen Interviews. Dann könnte man entweder zwei USB-Mikrofone nehmen oder zum Beispiel ein Interface mit zwei Eingängen, bei dem man zwei Mikrofone anschließen kann. Erstens mal kann man da wunderbar schöne Mikrofone verwenden, die im Klang sehr, sehr schön sind. und kann das Ganze auspegeln. Und die Signale, die von einem Interface kommen, kann ich dann wieder auf zwei Kanäle in meinem Programm eben verteilen und dort aufzeichnen. Brauche ich das mal nicht, weil ich eine Sendung alleine mache, so wie ich jetzt auch gerade meine Sendung alleine aufzeichne, verwende ich einfach nur einen Kanal. Will ich noch Musik dazu spielen aus meinem Drumcomputer oder aus meinem Synthesizer? Ich habe hier noch so ein altes Ding hier stehen, das ich auch gerne verwende. Kann ich das einfach in einen Kanal eben einstecken und dazu wunderbar Musik machen, wenn ich möchte. Ich bin sehr flexibel mit der ganzen Lösung und kann wirklich mehr umsetzen. Mache ich mehr daraus? Zum Beispiel habe ich eine Diskussionsrunde mit mehr Personen oder habe ich eine kleine Band, mit die ich aufnehmen möchte, gibt es auch Interfaces mit mehr Eingängen. Gerade so portable Interfaces wie das Scarlett 2i2 gibt es auch mit mehreren Eingängen, mit mehreren Mikrofoneingängen oder Line-Eingängen, kann ich da eine größere Version kaufen und hier auch mehr Kanäle dann eben verteilen in meinem Mehrspurprogramm. Das ist sozusagen dann offen und eigentlich nur noch von dem Gebrauchsbedarf abhängig. Und lässt sich hier wunderbar integrieren. Mein Tipp jetzt bei dem Ganzen ist, auf was ich unbedingt achten sollte, ist nicht sparen. Das ist jetzt etwas, was in der Open Source Gemeinde immer schwierig ist, denn man möchte natürlich etwas haben. Open Source ist ja meistens etwas, wo ich weniger Geld ausgebe. Aber wenn ich jetzt wir reden hier jetzt von semi-professioneller, von professionellen Aufnahmen, da brauche ich Hardware und da sollte man sich überlegen, doch etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Meine Erfahrung, mein Tipp, es lohnt sich das zu tun, denn man hat dann mehr Freude damit und kann länger damit richtig schöne Arbeit machen. Was ist so der Schnitt ungefähr für den Preis? Die Erfahrung zeigt und auch einige Freunde von mir, die aus dem Bandbereich kommen, die auch im Windows-Bereich arbeiten, die sagen, wenn man Geld ausgibt, sollte man schauen, dass der Preis ungefähr pro Eingang bei 50 Euro liegt. Sprich, ich habe hier eben zwei Eingänge in meinem Gerät drinnen, also sollte der Preis des Geräts um die 100 Euro sein oder besser, dann sind da wirklich hochwertigere AD-Wandler drinnen und DA-Wandler drinnen, dann ist das Ganze sauber verarbeitet und dann hat man wirklich Spaß mit dem Gerät. Natürlich sollten die Leistungen auch stimmen, sprich die Qualität sollte gut sein, je nachdem wie audiophil man ist. Man kann mit 96 Kilohertz wirklich professionelle Aufnahmen machen, auch bei 24-Bit, auch bei 16-Bit kann man hier tolle Aufnahmen machen. Also in CD-Qualität aufnehmen würde ich nicht mehr, sondern da würde ich wirklich schon empfehlen, mindestens 48 Kilohertz und 24-Bit sollten es mindestens sein. Alles, was besser ist, ist nun gut und man hat hier wirklich eine Freude an den Aufnahmen und man kann hier auch mal auf die Jahre gesehen wirklich 3, 4, 5 Jahre wirklich gute Aufnahmen machen. Die Geräte sind auch sehr gut verarbeitet und man hat hier wirklich Freude an dem Gerät. Diese kleinen Dinger sind für die Leute, die gerne unterwegs sind und unterwegs Aufnahmen machen möchten, sehr leicht, gut verarbeitet, gerade Focusrite, mit denen ich sehr viel Erfahrung habe. Es gibt noch andere Firmen, Tascam hat verschiedene Audio-Interfaces, ist auch sehr bekannt im Audio-Bereich. Es gibt auch von der Firma RME, die sehr hochwertige Audio-Interfaces, die hauptsächlich mit Firewire arbeiten. Die kosten dann natürlich schon ja, so um die 800-900 Euro, aber da hat man dann ein ordentliches Gerät mit vielen Eingängen und mit sehr viel Spaß. Da wird man lange mit denen arbeiten. Muss es nicht sein, selbst im günstigen Bereich kann man gut arbeiten. Wie gesagt, so ein Richtwert 50 Euro, da ist man schon mal im guten Bereich. Pro Audiokanal kann man wirklich sehr gute Aufnahmen machen. Gut, und was für eine Software soll ich verwenden? Ja, das kommt jetzt drauf an, was macht man denn eigentlich für Sachen, für Aufnahmen, was macht man für Sachen? Da fällt natürlich als erstes einmal klar Outer City, das Ultimo Mehrkanalprogramm für Windows, für Linux, mit dem man arbeiten kann. Ja, kann man verwenden. Ich bin weniger ein Fan davon, von Outer City. Es ist ein tolles Programm. Ich verwende es hinten raus, um daraus MP3s zu machen, noch einmal Feintuning zu machen. Es gibt aber weitaus spannendere Programme, mit denen man ganz, ganz toll arbeiten kann. Mein Hauptprogramm, mit dem ich Aufnahmen mache zum Beispiel, ist Adur, ein Mehrkanalprogramm, das viele Funktionen bietet, das ein tolles Interface hat, auch in der alten Zweier-Version. Es gibt davon mittlerweile auch die Version 4. Und es bietet uns die Möglichkeit, über die Audio Engine Jack, verschiedene externe DSP-Programme, VST-Programme zum Beispiel, VST, wer es nicht weiß, von Steinberg, Audioschnittstelle kann man nicht sagen, eine Software, die eben VST-Plugins hergestellt hat für Windows, die aber auch unter Linux verwendet werden können, aber auch eben über Jack uns andere Audio-Effekte wie von LUTzbar oder auch Carve, C-A-L-F, für mich eigentlich die schönsten Audio-Plugins, eine einfache Sammlung von Audio-Plugins, sehr schön optisch, super zum Arbeiten, gute Beschreibung durch ein sehr schönes User-Interface, wunderbar zu verwenden und im Ergebnis top, also ich habe damit sehr viel Freude und kann damit eigentlich tolle Aufnahmen machen. Bietet sich aber auch an, erst an Adur, wenn man mehrkanalige Aufnahmen macht. Also sprich, spielt es halt seine Größen und seine Stärken aus. Diese Aufnahme, die ich gerade mache, mache ich auch mit Adur, einfach weil ich es gewohnt bin und ich meine helle Freude damit habe zu arbeiten. Und ich weiß, das Ergebnis ist ordentlich, ist sauber und das kann ich dann auch wirklich so abgeben und kann euch sozusagen hier meinen Beitrag rüberbringen. Ja, ich habe ein bisschen was erklärt rund um Audio-Interfaces. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, warum es manchmal nicht schlecht ist, Audio-Interfaces zu verwenden. Einfach um es zusammenzufassen, wir können mit Audio-Interfaces hochwertige Aufnahmen machen. Audio-Interfaces bieten uns die Möglichkeit, wenn wir unterwegs sind, Aufnahmen zu machen. Und wir haben hier die Möglichkeit, flexibel auf verschiedene Situationen einzugehen, zum Beispiel Interviewpartner, einmal mehrere Interviewpartner hier aufzunehmen ohne Probleme und das Ganze auch mit einer guten Qualität auch wiederzugeben. So, jetzt hoffe ich, dass ihr vielleicht sogar Gusto bekommen habt, euch mal ein bisschen mit Audio-Interfaces zu beschäftigen. Würde mich freuen. Verschiedene Links geben wir bei uns auf der Seite mit. Da könnt ihr euch wunderbar informieren und habt keine Angst, wenn ihr eine Frage habt zu Audio-Interfaces, sprecht dort die Leute an bei den Firmen. Die sind gerne bereit, euch da zu helfen. Manche haben mehr Erfahrung mit Linux und mit Unix. Mein Tipp ist auf alle Fälle, ich habe die Erfahrung gemacht, mit dem Laptop hingehen und sagen, Leute, ich möchte da gerne das ausprobieren. Habt ihr irgendwo ein Interface, das ich mal testen kann? Dann sind die meisten eigentlich sehr offen und sagen, klar, kein Problem. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dort sogar mit einer Linux-Kiste hinkommt, waren die sehr interessiert und haben gesagt, wow, was hast du denn da? Und lass mal sehen, was man da machen kann. Und habe eigentlich da immer positive Erfahrungen gemacht. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß noch mit der weiteren Sendung und freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Podcast hören. Bis dann, Servus, der Robert.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.